Gudi, ihr Bub und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bombertobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht reingehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Schorle. Cowboy, 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 Schorle.
Abonniert den Kanal, abonniert.
Tobi!
Ja?
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Warum heute?
Viel zu tun gehabt. Hm. Aber jetzt ist so Richtung... Ach nee, warte mal, lass mich überlegen. Richtung Ostern. Jetzt haben wir Ostern.
Ja, stimmt.
Deshalb haben wir ein bisschen Zeit.
Und das Wetter wird besser. Und da du ja so wetterfühlig bist, was die Leute auch mittlerweile genau. Alle schon verstanden haben, ist jetzt geht's bergauf quasi bei dir.
Und ich freue mich natürlich auf unsere Gäste.
Ja.
Weil, ich möchte ein bisschen spoilern, aber nur ein bisschen... Weil ich freue mich, Geschichten, die vielleicht schon mal angerissen wurden, aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen.
Ja.
Und noch ein bisschen Hintergrundinformation einzuholen, wofür das neulich mal nicht Zeit war.
Ja, wir müssen kurz einen kleinen, wie nennt man das, Recap nennt man das doch.
Ja.
Nennt man das so?
Aber nur klein, bitte.
Ja, einen kleinen machen. Und zwar hatten wir ja auch den Pino hier zu Gast. Und
ja.
Der hatte die Idee, dass wir eine Miniserie in unserer Riesenserie machen. Und deswegen haben wir zwei Gäste heute hier. Zwei diesmal. Nicht
ja.
Eine Person, sondern zwei. Ich stelle sie kurz vor, und zwar ist hier der Naki und der Ibo.
Hi.
Hi Jungs.
Hi. Grüß
euch. Schön, dass ihr da seid.
Und die beiden gehörten, muss man sagen, gehörten zu We Were The Ground oder gehören?
Sag gehören.
Mal. Gehören.
Gehören.
Gibt's immer noch. Gibt's quasi immer noch.
Gibt's genau. Immer noch, ja.
Genau. Ist quasi jetzt der kleine zweite Teil, kann man
ja.
Sagen.
Die Fortsetzung,
die Fortsetzung, folgt. Die Fortsetzung, die folgt, genau. Und was wir immer machen, oder ich versuche das immer so ein bisschen, die Leute, die hier sind, ein bisschen vorzustellen. Zumindest über das, was wir grob wissen. Und was wir bei euch auf jeden Fall wissen, ihr wart die Breaker bei We Were The Crown. Richtig?
Ganz genau, ich war der Breaker.
Du warst der Breaker?
Ja, ja. Mhm. Der Naki hat auch zwischendurch was gemacht. Aber
genau, und später dann auch als DJ unterwegs gewesen.
Ah, okay. Ja. Siehst du dann...
Okay. Aber da möchte ich gleich direkt einhaken, weil wir hatten jetzt so, wenn ich das immer ein bisschen erwähne, der Pino hat es ja alles angerissen, aber da können wir auch nachhaken, ist, dass die Breaker vor We Were The Crown waren. Und die, durch die
genau.
Breaker wurde es We Were The Crown.
Ganz
ist das
genau.
Richtig?
Das war vorher, hießen wir Universe of Movements.
Mhm.
Und da waren wir nur Breaker gewesen. Ja, nach und nach kamen dann die Rapper und dann die DJs. Und dann hat sich das zum We Were The Crown dann entwickelt.
Hat dieses nach und nach hat sich über mehrere Jahre eigentlich so mitentwickelt, weil wir waren unterwegs im Nachtleben, auch deutschlandweit unterwegs gewesen. Ja, und dann... haben wir auch selber viel Erfahrung gesammelt in Clubs, wo wir aufgetreten sind und haben dann gemerkt, Moment mal, in Frankfurt haben wir auch einige talentierte Jungs und so hat sich die Gruppe dann weiterentwickelt.
Mit ziemlich größer.
Genau, dann kamen, wie gesagt, die Beatboxer, die Rapper dazu und DJs. Die wir dann auch mit in die Shows mit eingebaut haben.
Mhm.
Ja, also das hat sich dann schon rumgesprochen damals. Ja. Man muss aber auch erwähnen, Ibo, dass der Club Funkadelic einen großen Anteil daran
sehr
hatte, dass
Anteil,
sich das auch ein bisschen rumgesprochen hat. Weil
das hat sich ja weltweit herumgesprochen, weil ja durch die amerikanischen GIs, die dort Besucher waren, die sind dann irgendwo anders gewesen, die haben das dann hier überall rumgesprochen.
Genau.
Hat sich
genau.
Das dann alles dann rumgesprochen.
Genau.
Die haben uns.
Die Künstler, die Auftritte hatten in Frankfurt, in der Festhalle oder so, und denen hat man gesagt: Hier, ihr müsst unbedingt einen Club Funkadelic mal besuchen, weil da geht die Post ab.
Mhm.
Ja? Und so hat sich das auch deutschlandweit oder europaweit auch also Wellen geschlagen.
Mhm.
Dann haben die Clubbesitzer oder Manager im Funkadelic angerufen, haben gesagt: Wir haben gehört, bei euch geht die Post ab. Und wie macht ihr das? Wie können wir das irgendwie in unser Club integrieren. Ist es möglich, dass die Künstler, die dort sind, ja, DJs, Breaker, Rapper, kann man die irgendwie buchen? Ja, so kamen Anfragen auf einmal. Und dann hat der Kerem und der Andreas, die haben uns dann angesprochen.
Ja, ob Kerem ist der Besitzer oder war
Kerem der Besitzer? Kerem ist der Macher von Funkadelic.
Der Macher.
Eigentlich der Macher von Funkadelic, weil er hatte die Idee gehabt. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte.
Ja, wir sind mit ihm im Gespräch. Also wir arbeiten daran, dass er auch hier als Gast vorbeikommt.
Okay,
dann lassen wir alles dann.
Nein, wir können ja schon mal einsteigen auf jeden Fall. Weil
aber wir arbeiten daran. Kerem hat auch gute Geschichten, wie das genau, angefangen also hat mit den Dings.
Ein toller Mensch, der Kerem, ein toller Mensch, wirklich. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass er auch früher bei uns auf der Schule war. Der war, glaube ich, zwei Klassen über uns, auch ganz nahe hier Gesamtschule Bockenheim Süd. Mhm. Ja. Das hat sich dann herausgestellt. Und er hat die Idee gehabt, so einen Club zu eröffnen, weil er die Musik einfach klasse fand. Ja. Mhm. Funk, Soul, das fand er genial. Er hat gemeint, hier, das, sowas braucht die Stadt.
Mhm. Und hat also ich glaube, es gibt Generationen, also unsere, also wir gehören auf jeden Fall noch zu einer Generation, denen der Name noch was sagt. Leider sind wir zu jung, um selbst als Gast noch im Funkadelic gewesen zu sein. Aber ich finde es gut, dass jetzt Leute wie ihr auch hier seid, die das nochmal so ein bisschen aufleben lassen und auch von der Zeit erzählen können, weil ich glaube manchmal so ein bisschen, schon bei Generationen nach uns, also nach mir und Tobi, so gerät das so ein bisschen in Vergessenheit. Natürlich ist es ganz normal auch, dass für jeden, der jetzt als Beispiel Hip-Hop hört oder gehört hat, dann ein anderer Club vielleicht kam. Wenn du jetzt heute 20-Jährige fragst, für die ist dann wieder ein anderer Club, der Hip-Hop-Club vielleicht in Frankfurt, der das aber...
Kann nicht sein.
Genau.
Das kann nicht sein.
Genau, nicht so zu machen. Also das war der Erste.
Genau, das war der Erste halt. Ne? So, das muss man also dazu sagen.
Ja.
Das war einer der Ersten, ja.
Einer der Ersten. Dann gab es auch in Sachsenhausen Upstairs, Downstairs. Da hingen auch... Also damals, muss man sich so vorstellen, gab es sehr viele GIs. Mhm. Ja, die sind auch unter der Woche ausgegangen. Das heißt, die Stadt...
Es ging die Post nicht nur Wochenende ab, sondern es ging jeden Tag ab.
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag war immer was los im Club.
Oder sowas wahrscheinlich. Oder so, ne? Also die haben wahrscheinlich... Das waren ja... Wenn du, das sind GIs, muss man dazu nochmal sagen, sind ja auch Soldaten, ne?
Also ja, ich meine, die das haben waren ja nicht, Soldaten, ne?
Die haben ja nicht einen 9-to-5-Job, ne? So, die haben ja wahrscheinlich auch andere, das heißt, oder das Thema ist egal, die waren nicht zu Hause, die waren in Deutschland.
Ja, es kann sein, dass die auch verschiedene freien Tage hatten, wo die dann dementsprechend am nächsten Tag feiern konnten. Ja. So ist es entstanden, dass in der Stadt ein Club wie Funkadelic 7 Tage die Woche auf hatte und immer gerammelt voll war.
Das ist halt krass.
Also ganz ehrlich, ich habe so Bilder im Kopf, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Jeden, also wenn man das, wir haben das mal versucht in unserer Urlaubszeit mal
zwei Wochen lang
jeden Tag feiern zu gehen, als wir Urlaub hatten, weil alle anderen waren im Urlaub und wir nicht. Es war schwer. Es war gar nicht.
Wir waren jeden Tag im Club. Jede Nacht also. Jede Nacht.
Ja, also einer unserer Gründer war ja Eddie Action. Ja. Das ist der Rico Sparks,
genau,
den man noch kennt. Ja, der war ja auch DJ. Auch gleichzeitig, der war ja unser Haupt-DJ, der war ja alles gewesen, unser Mittelpunkt gewesen sozusagen, der uns auch mitgezogen hat in diese ganzen Hip-Hop-Geschichten. Ja? Und er war ja DJ und da hat er immer Auftritte gehabt, deswegen sind wir halt immer mit ihm mitgegangen. Und dann saßen wir auch in dem Club und dann haben wir auch mitgefeiert.
Ja, wir fanden die Musik auch klasse.
Natürlich, das ist ja was anderes.
Das ist eine ganz geile Atmosphäre gewesen, ja, das gab es vorher nicht. Ich habe früher als Kind AC/DC gehört und fand ich auch gut, aber ich fand die Musik dann später zufälligerweise irgendwo mal entdeckt durch einen Freund, der mir eine Platte mal geschenkt hatte. Und da kam ich zu der Musik und fand die einfach genial. Ja? Also Rhythmus stand mir, also da muss ich euch mal eine Geschichte erzählen.
Ja. Dafür bist du hier.
Genau. Da bin ich, glaube ich, 12, 13 Jahre alt. Ja, ich habe direkt in der Innenstadt gewohnt, auf der Fressgasse. Und am Wochenende haben meine Eltern mich zum Einkaufen geschickt. Und damals gab es in der Innenstadt keine große Einkaufsmöglichkeit. Mhm. Nur ein Lebensmittelladen gab es damals unter dem Kaufhof. Mhm. Ja, und dann noch eine, die ein bisschen weiter hinten war, Richtung Konstablerwache. Ja, und da bin ich hingegangen. Und auf der Höhe von der Hauptwache habe ich auf einmal so rhythmische Klänge gehört auf der Zahl. Gab es früher viele Straßenmusiker, aber das hat richtig gut geklungen. Ja, hab gedacht, Moment, was ist das? Ja, hat mich interessiert. Und da war eine Riesenmenge, ein Riesenkreis um einen Amerikaner, der Percussion gespielt hat, Congas und Bongos gespielt hat. Mhm. Ja, er hat aber sie nicht nur gespielt, sondern er hat die Geschichte dazu erzählt und er hat erzählt, wie Rhythmus in einem Menschen also wie Rhythmus eigentlich eindringt und alle Gelenke locker macht. Ja, mhm. So. Aber das war ein Weißer mit weißen Haaren, schon damals so um die 50, aber er hat wie in Stand-Up-Comedian das Ganze vorgeführt, wie starr die Menschen in Frankfurt sind, so wie Roboter und ein bisschen auflockern schon. Und so weiter. Also er hat eine lockere Show abgeliefert und man konnte auch mitmachen. Er hat jedem gesagt, hier komm mal her, mach mal so ein Beat und schlag mal so. Und da habe ich gemerkt, Rhythmus ist mein Ding, ja, aha, okay. Weil ich habe mich direkt an so ein Bongo gemacht und habe da gespielt, so wie er mir es gezeigt hat. Und da hat mich das gefangen. Mhm. Ja, ich bin später dann nach Hause und habe dann zu Hause irgendwie nach irgendwelchen Töpfen gesucht, die ungefähr so klingen. Ja. Mhm. Und irgendwann bin ich bei unserem Fernseher gelandet. Ja, damals gab es diese Kisten, ja, diese aus Holz. Ja, ja. Und der Klang dieses Fernsehers war so genial, dass ich jeden Tag mindestens 2 Stunden am Fernseher stand und über dem Fernseher getrommelt habe, bis meine Mutter mich erwischt hat. Ja. Gesagt, um Gottes Willen, was ist hier los?
Ja. Unser teuer Fernseher.
Ja, genau, und da hat sie mir versprochen, mir Kongos zu holen. Ja. Dann, da habe ich angefangen.
Haben die wenigstens auch so gut geklungen wie der Fernseher dann?
Noch besser.
Besser, okay.
Noch besser.
Sehr gut.
Also so kam ich eigentlich zum Rhythmus. Also ja. Ich habe dann auch sehr viel Percussion dann gespielt.
Okay, cool.
Und also ich habe auch ein gutes Ohr für Rhythmus und für Klänge und so weiter. Und so kam ich dann auch später, jetzt der Übergang zum Eddie Action, der damals, den wir auch an der Hauptwache kennengelernt hatten, der aus Brooklyn kam, hier als GI tätig war und mit seinen Freunden an der Hauptwache Breakdance vorgeführt hat. So haben wir ihn kennengelernt.
Die waren zu dritt als Universal Movements damals.
Genau.
Die waren dann halt neu hier und dann haben wir die kennengelernt dann dort. Dann haben wir sogar gegen die getanzt, gebettelt.
Also das heißt, Ivo, du hast da auch schon getanzt, als ihr die kennengelernt habt.
Ja, ja.
Okay.
Bevor ich, Ivo, ganz kurz.
Ja, ja.
Eine Frage.
Ja.
Kannst du dich erinnern, welche Platte das war, die du geschenkt bekommen hast?
Ach, das ist sowas, ich glaube, das war Wind, Earth and Fire war das, glaube ich.
Ah, okay.
Eine LP war das.
Das ist nicht ACDC gesagt.
Nee, ich habe früher. Kassettenrekorde habe ich früher nur ACDC oder Pink Floyd oder sowas gehört. Ja, aber später dann komplett weg. Ich höre mir das auch ab und zu mal an, aber ich fand dann später Funk und Soul viel genialer. Ja,
so. Nein, mich hat das so gerade interessiert, weil ja dann jetzt gerade so ein bisschen der Bogen geschlagen
wurde. Ich wollte auch nicht dazwischen, aber das war die ganze Zeit. Ich wollte deine Geschichte nicht unterbrechen. Ich musste die Platte noch hören.
Ja, ich habe die auch im Kopf gehabt, die Frage. Genau, und dann, okay, dann das heißt, als ihr Eddie kennengelernt habt auf der Hauptwache, hast du aber schon getanzt, Ivo?
Ich habe schon getanzt gehabt, ja.
Das heißt, du hast davor schon mit Breakdance angefangen?
Ja, ja, ich habe dann davor schon mit Breakdance angefangen. Durch diese, wie sagt man, wir waren ja im... Die sind ja hier als Gastarbeiter hier gelandet, ja. Durch unsere Eltern.
Ja. Gastarbeiterkinder.
Ja.
Und wir waren unter uns, die Ausländer sozusagen.
Aha.
Dann, ja, wie es der Zufall immer will, damals Bruce Lee und Jackie Chan, diese Sachen, diese Welle damals mit Bruce Lee, das war immer sowieso. Dann haben wir mit Kampfsport angefangen. Ja? Und dann haben wir immer neue Herausforderungen gesucht. Und dann kam es halt Musik war auch sowieso unser Ding gewesen. Wir haben auch türkisch Musik gemacht und so. Ja, war, Rhythmus war immer drin. Mhm. Und dadurch sind wir in diese MTVs und so, haben wir immer beobachtet, ja. Mhm. Auch verfolgt, was da Neues aus Amerika. MTV war ja was Tolles, Viva. Und haben wir dann diese akrobatischen Sachen von den Amerikanern gesehen, was in New York und in Kalifornien überall da was passiert. Und dann haben wir versucht, die Sachen danach zu machen. Also ich weiß nicht, vielleicht durch unseren Sport und das wir immer gemacht haben, das fiel uns sehr einfach. Ja? Und dann haben wir das alles ganz schnell irgendwie nachgeahmt, was sie da gemacht haben. Und dann waren wir oft in Hauptwache, an der Hauptwache auch. Dann haben wir dann die Jungs gesehen, die das auch versucht haben. Ich habe gemerkt, ich bin ja viel besser wie die. Ja? Dann haben wir dann gegen die getanzt und dann haben die gesagt, oh, ihr seid ja geil. Und so. Dann waren wir auf einmal die Helden sozusagen, die an der Hauptwache. Ja. Und eines Tages sind wir da und dann kam der Eddie halt. Ja? Und dann mit seinen Jungs und mit haben wir gesehen, oh, das ist jetzt authentisch. Direkt Leute aus New York, ja, aus Brooklyn. Ja? Und dann haben wir gegen die gebettelt, ja.
Also unser Vorteil war, dass wir auch die Möglichkeit hatten, Räume zu haben, wo wir trainieren konnten. Und zwar direkt auch in der Innenstadt gab es einen Jugendclub, das hieß
Treff Unterweg.
Genau, das hat irgendwie einer kirchlichen
Institution,
glaube ich, gehört. Und da haben die einen Jugendclub daraus gemacht.
Und dann haben wir uns schon damals unten, da war so eine Tischtennisplatte gewesen, eine Riesenhalle gewesen, da haben wir gesagt, keiner nutzt das. Ja?
Ja, genau.
Dann haben wir uns gesagt, hier können wir das nicht nutzen für andere Sachen. Auch. Ja, macht, was ihr wollt. Sobald das, wir hier sind, könnt ihr es nutzen, wie ihr wollt. Und dann haben wir da draußen richtig schöne Gymnastikhalle gemacht, Turnhalle gemacht,
genau.
Kampfsport und wir haben auch Gewichte drin gehabt, also das war echt toll gewesen.
Täglich trainiert, ja, also wir waren weg von der Straße.
Vor dem Club.
Also wir waren weg von der Straße, ein Glück, also das ist wirklich auch
damals war das auch Frankfurt nicht sauber gewesen, also schon gefährliche Pflaster gewesen, also muss man nicht unterschätzen.
Ja, für viele war das auch eine Rettung, ja, also nach der Schule, die Eltern arbeiten alle, ja, da gab es keine Betreuung und die Kinder, die haben sich dann halt in verschiedenen Jugendclubs getroffen. Unser Club war Treff Unterweg, da haben wir uns getroffen und da gab es die Möglichkeit, da gab es auch einen coolen Betreuer, den Gerd.
Der Gerd.
Genau. Und der hat gesehen, okay, das sind Jungs, das sind anständige Jungs, die sind nur mit Sport beschäftigt, ja, und alles cool. Der hat uns vertraut, der hat uns die Schlüssel gegeben, also war alles cool. Das heißt, wir konnten 5-6 Tage die Woche dort trainieren. Ja,
und, sehr cool.
Genau, und so kam es auch dazu, dass die Gruppe auch nicht auseinanderging, sondern immer größer wurde, weil wir einen Treffpunkt hatten. Ja? Wir haben uns da immer getroffen und haben trainiert und immer härter trainiert. Ja? Und wir haben uns dort immer auch ausgetauscht und haben dort verschiedene Videos uns angeschaut. Das heißt, das war schon auch sehr wichtig in der damaligen Entwicklung.
Also, ihr habt ja gerade erwähnt, dass Frankfurt damals ein nicht ungefährliches Pflaster war und dass es auch einigen von euch irgendwie auch ja, geholfen hat, ne, dass ihr da so eine Anlaufstelle hattet und aber auch eine Vision aber auch hattet, ne, oder irgendwie auch, ja, Vision oder auch, wie sagt man, ja, weiß nicht, gemeinsame Ziele hatten, zu sagen, ey, wir wollen besser
werden. Gemeinsame Ziel, das ist eher das richtige Wort, denke ich. Das ist ein gemeinsames Ziel gehabt, ja, dass wir immer verschiedene Herausforderungen immer uns gesucht haben und dann wir immer unser Ziel immer erreicht haben. Ja? Mhm. Da haben wir gemerkt, und das war halt diese Welle mit dieser ganzen Hip-Hop-Welle, da haben wir gesagt, okay, machen wir da in diese Richtung nochmal weiter.
Das ist geil.
Ja, und dann haben wir den Eddie kennengelernt und der war ja direkt mittendrin vom New York hierher gekommen. Und mit dem Eddie hat sich das dann viel weiterentwickelt dann, ja, und viel größer geworden.
Ja, er hat nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen zu,
genau, also,
zu der Kultur, sag ich jetzt mal.
Genau, also
genau, ja.
Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, ja, es ist viel von Amerika rübergeschwappt. Ja, am Anfang die BMX-Zeit, wo die Jungs auf BMX-Rädern ihre Shows an der Hauptwache vorgeführt haben. Dann eventuell auch gleichzeitig Skaters. Die Skater, die haben an der Hauptwache rumgeturnt. Ja, das heißt, man hat das als Jugendlicher gerne angenommen, weil das einfach cool rüberkam. Ja. Ja, wenn du in der Schule damals mit 12, 13 Jahren skaten konntest, das war cool. Mhm. Ja. Oder wenn du einen coolen BMX-Rad hattest, wo du ein paar Figuren damit machen konntest, das war richtig cool. Ja. Und das fanden wir auch. Also ich habe BMX-Rad geliebt. Ja. Ich habe das auch praktiziert, also sagen wir mal in Anführungsstrichen, konnte auch verschiedene Figuren machen, aber die Musik, die hat mich dann schon mehr fasziniert an der Hauptwache. Und genau an der Hauptwache ist es auch so, dass die Leute ihre Talente vorgeführt haben. Ja, ob es jetzt die Skater waren oder die BMXler oder die Breaker später, wir waren alle da. Und die kannten uns alle. Mhm. Ja. Wir haben uns auch gemeinsam oder gegenseitig auch ein bisschen auf uns auch aufgepasst. Ja. Mhm. Wir kannten uns von dort und dann wussten wir, okay, das sind Jungs von der Hauptwache, die sind cool. So.
Und vor allem, Entschuldigung, aber vor allem die es konnten, die haben es vorgeführt, aber da waren ja bestimmt auch viele, die hingekommen sind und sich das angeguckt haben, die nämlich eben noch nichts konnten oder aber die haben die Möglichkeit gehabt, was zu sehen, was sie vielleicht interessiert und wo sie vielleicht auch ihre Talente entdecken konnten, beziehungsweise was ausprobieren konnten oder was. Ich meine, wir reden darüber, ne? Man muss das vielleicht nochmal ganz deutlich sagen, heute hat man so viel Ablenkung, heute hat man so viel mit Internet und allem drum und dran, man kriegt ja alles um die Ohren geschmissen, ob man es will oder nicht. Und das war halt einfach damals nicht der Fall. Und wenn man dann so einen Anlaufpunkt hat und mit solchen Sachen in Berührung kommen konnte, was ja dazu auch nochmal schwerer war, weil es nicht aus Deutschland oder nicht von dem Nachbar um die Ecke war, sondern aus den USA. Ganz kurz, wir hatten auch einen BMXer hier, der ist Rennen gefahren auch und so, Europameister in den 90ern und der hat auch von der Hauptwache erzählt, ne? Der hat auch, war genau. auch dort gewesen und das war halt, ne, ein Austausch, was heute alles über Internet mit Videos und was auch immer alles geht, das gab es alles nicht und das hat man das live gesehen und dann war man immer froh, ich erzähle jetzt so, da war ich, keine Ahnung, aber das, so stelle ich mir das vor, dass nämlich die Leute, die was konnten das zeigen, konnten sich weiterentwickeln, konnten Gleichgesinnte treffen und andere hatten praktisch den Einstieg, was Neues zu lernen.
Also tagtäglich sind ja da Tausende von Menschen, auch Jugendliche, vorbeigelaufen und die haben das natürlich auch sich angeschaut. Ja. Mhm. Einige standen auch minutenlang und haben sich das angeschaut, haben auch manchmal applaudiert. Ja. Das heißt, das war schon ein Platz, wo viel Austausch stattfand. Und wenn ich jetzt noch einmal jetzt vorspulen müsste, ist in dem Moment, wo wir Eddie Action kennengelernt haben, ja, aka Rico Sparks, hatten wir eigentlich den direkten Draht nach New York, nach Brooklyn. Mhm. Das heißt, er hat die Anfänge von Hip-Hop aus Brooklyn mitten an die Hauptwache gebracht eigentlich. Mhm. Mit seinem Stil, mit seinem Auftreten, mit seinen Visionen, der uns dann auch beflügelt hat, ja, in unserer Tätigkeit. Ja, wir haben ja gerne Sport gemacht, wir haben uns wir waren gerne unterwegs, aber er hat dann wiederum uns die Inspiration gegeben, auf dieser Schiene oder auf dieser Welle zu reiten.
Auch eine Richtung gegeben, ne?
Genau.
Das war vielleicht, genau, wie ich es verstanden habe. Ihr habt euch das selber beigebracht, gemacht.
Wir haben uns alles selber beigebracht.
Ihr habt euch so ein bisschen so diese Richtung
vorgegeben. Ja, wir haben das, sagen wir mal, von MTV.
Ganz kurze Ausschnitte waren das. Wir haben ja nicht das ganze Bewegung gesehen gehabt, ja. Und dann auf einmal haben wir jemanden da gehabt, der das schon gesehen hat, der uns das erklärt hat, der damals auch nicht alles konnte, ja. Und dann aber dann schon viel weiter war wie wir, ja. Und dadurch sind wir dann viel, viel weiter gekommen. Dann.
Also er war sehr vielseitig. Er hat nicht nur gebreakt, er war wirklich sehr talentiert.
Was Musik angeht, war er sehr talentiert. Ja,
auch was Graffiti anbelangt. Also er war sehr künstlerisch begabt, sagen wir mal so. Er hatte so eine künstlerische Ader, er hatte so ein Gefühl. Also er war überhaupt kein Geschäftsmensch. Also was Business anbelangt, da war er eine Null. Ja? Aber was er hat ein Gefühl gehabt für das Schöne. Mhm. Ja? Und das hat uns auch inspiriert, mit ihm diesen Weg zu gehen. Also er war eigentlich der Antreiber. Ja? Und da sind wir natürlich sehr froh, dass wir ihn getroffen konnten, hatten. Ja, leider haben wir ihn 2013 verloren. Er ist von uns gegangen. Ja. Und ja, daran, also ich persönlich nage schon sehr daran, dass er nicht mehr da ist.
Er ist ein großes Loch,
toller Mensch. Ja, ein toller Mensch gewesen. Ein guter Mensch gewesen. Hat uns viel, viel gegeben.
Ja. Das hört man, ja. Definitiv. Also hat man auch, also der Pino hat ja auch so ein bisschen darüber erzählt in seiner Folge.
Ein bisschen ist gut. Das hat man schon.
Und also, da werden ja bestimmt noch ein paar andere Protagonisten aus der We Wear the Crown Crew bei uns auftauchen hier. Aber ich finde das so bezeichnend, dass der Schnittpunkt dieser eine Mensch, also Rico Sparks, ist, ne, der das einmal so, ich sag mal, erstmal so viele Leute inspiriert hat,
ja.
aber die dann auch quasi zusammengeschlossen hat und daraus so eine große Bewegung entstanden ist. Das finde ich immer wieder aufs Neue beeindruckend, egal von welchen Seiten man dann Geschichten hört, ne? Und
hier überstrahlt das alles, ne? Also ja. Wir sind ja gerade erst dabei, uns ein Bild davon zu machen, weil wir es ja nicht, wie er schon gesagt hat, selbst mitbekommen haben, aber das ist so dieses, er hat da so ein kleines Pflänzchen gesät, das einfach über Frankfurt hinaus einfach die Wurzeln geschlagen hat. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört. Ja. Das ist, ich weiß nicht, das ist so, dass ein Mensch, also das ist das, was mich auch immer wieder so catcht, ist so, dass ein Mensch, so viele Menschen und gerade die, die halt direkt dabei waren, sag ich mal, als er selber noch gewachsen ist, so, ja, so sehr berührt hat. Ja. Erstmal menschlich und dann aber zweitens auch mit Hip-Hop und mit dieser Kultur infiziert hat. Pino hat gesagt, er hat etwas lapidarer gesagt, aber der hat uns mit Benzin übergossen und wir brennen bis heute, so ungefähr, ja. Aber es ist so, dieses Infiziertwerden von Hip-Hop und der Kultur und was das natürlich auch, ich meine ganz ehrlich, also ich kannte ihn nicht, aber das ist schon ein großes Vermächtnis, das er hinterlassen hat. Ja, so viele Menschen, die ihn begleitet haben und die das weitertragen und das sind ja auch Generationen, die davon inspiriert werden, was damals passiert ist. Deshalb ist das für mich schon sehr, sehr beachtlich, also muss ich ehrlich sagen. Immer wieder davon zu hören und ich kann auch nicht genug davon hören, muss ich ehrlich sagen.
Ja,
so, so diese kleinen weißen Flecke zu beleuchten. Wahnsinn.
Was mich aber interessieren würde, ihr seid ja dann, ich sag's mal so, ihr seid ja dann zu dieser Crew geworden.
Stopp mal.
Entschuldigung?
Nee, ja. ich bimmelt's nicht bei dir im Hinterkopf die ganze Zeit.
Es bimmelt so viel, dass ich gar nicht weiß, was ich fragen soll.
Aber ja, mach mal langsam. Ich meine, wir haben nie hier so großen roten Faden in der Show. Aber der Ivo sitzt da, sagt zu, ich war in der Hauptwache und war der Beste von allen. Und dann kam Rico Sparks. So, aber ich will doch wissen, wie der Ivo angefangen hat.
Stimmt.
Sorry. Wie bist du denn dazu gekommen, wenn du schon was konntest?
Na gut, hat er erzählt. Kampfsport,
Bruce Lee. Ja, gut, okay. Aber
also Bruce Lee war damals für die Kids, nicht nur in Frankfurt, sondern überall auf der Welt, der Typ, der uns junge Leute schon angesprochen hat. Ja, wenn wir mal in so einem Film waren.
Bruce Lee war ja wieder was ganz anderes. Bruce Lee, also damals gab es ja diese ganzen fliegenden Kämpfer, da von einem Berg zum anderen da rüber geflogen ist wie Superman, ja. Und dann kam Bruce Lee. Der hat das was ganz anderes, was ganz Neues auf die Leinwand gebracht. Ja, das war dann, das hat uns dann, wir konnten die anderen Dinge da als Kind schon nicht glauben. Ja? Ja. Und dann hast du aber Bruce Lee gesehen, dann hast du gesagt, oh, das sieht real aus. Mhm. Ja? Das sieht real aus.
Das könnte ich
das
auch.
Ist was ganz anderes.
Jetzt. Genau, das könnte ist, ich auch.
Das
genau,
ist was
so
ganz
hat's
anderes.
Dann angefangen.
Ja? Mhm. Und das hat dann damalige Jugend jeden, fast 99% fast jeden, hat es mitgezogen im Kampfsport. Und das war ja so ein Boom gewesen. Dann. Mhm. Ja. Dadurch sind wir dann halt diese durch mit Sport dann in Kontakt gekommen. Davor haben wir Fußball gespielt. Mhm. Sonst haben wir nichts gemacht. Ja, das war nur Fußball, unser Sport. Aber dann war das dieser Kampfsport, diese Akrobatik. Ja, und dann später kam dann Jackie Chan mit seinen akrobatischen Sachen. Das war für uns damals A und O. Nach Bruce Lee war das Jackie Chan. Ja. Mhm. Das war dann unser Held gewesen sozusagen. Und er war ja viel akrobatischer als Bruce Lee damals. Ja. Er hat ja seine Bewegung war ja viel akrobatischer. Und dann haben wir in MTV diese akrobatischen Bewegungen, kurze Bewegungen dann gesehen, diese Ausschnitte.
Okay, dann hast du doch schon ein bisschen was erzählt gehabt. Ja. Aber ich war so dieses, ja, ich wollte es nochmal hören.
Ja, das ist dann, dadurch haben wir gesagt, oh, das ist ja auch sehr schön, das ist mit Musik, mit Dings, ja, das müssen wir auch mal machen können. Mhm. Ja, das müssen wir auch mal sehen. Dann haben wir versucht, oh, das geht ja. Ja, okay. Wir können es ja machen. Oh,
jetzt habe ich es wieder bei mir, ja, okay.
Ich finde aber den Gedankengang so geil, dass man quasi vom Kampfsport und von der Akrobatik begeistert ist. Natürlich, das ist sehr, sehr verbunden mit dem, was bei Breakdance
passiert ist. Wir haben auch geturnt nebenbei.
Oder geturnt zum Beispiel, genau.
Wir haben auch geturnt nebenbei, ja.
Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn du heutzutage jemand, also ein Kind nehmen würdest, sagen, wie alt wart ihr da? 10? 12?
13.
13,
also,
okay.
13, 14, wo wir mit Kampfsport angefangen
ja.
haben.
Ja. Ich habe so ein bisschen im Kopf, ich weiß nicht, ob ich da jetzt den Kids heutzutage zu nahe trete, aber wenn du einen 13-jährigen Jungen fragen würdest, so, ey, guck mal, ich meine natürlich, wenn man dem heute sagt, guck mal, du kannst hier Kampfsport lernen und du kannst Breakdance machen, Breakdance ist ja cool, das heißt, man könnte dem ja heutzutage viel mehr zeigen, ne, dass der auswählen kann und dann würde er natürlich sagen, ja, Breakdance ist auch super cool.
Genau, aber die Auswahl ist ja da.
Genau.
Aber wenn du keine Auswahl hast.
Das meine ich. Und diesen Schritt dann zu machen von ich will so sein wie Bruce Lee in einem Film, also mich so bewegen können wie er, dann zum, ich sage es mal, Tanzen zu kommen, was ja schon ein bisschen...
Das war der nächste Schritt.
Ich weiß, aber es ist trotzdem ja eigentlich erstmal ist es ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Widerspruch, weil normalerweise würde man ja nicht... Also weißt du, wenn du so...
Das Kämpfen hat ja viel mit Tanzen zu tun.
So genau, so
das Kämpfen
schon,
hat
genau.
viel mit Tanzen zu tun. Das,
ja.
Da ist auch Rhythmus drin.
Ja.
Ja, da ist Rhythmus drin. Du brauchst Rhythmus.
Ja.
Ja, um zu kämpfen brauchst du Rhythmus. Du kannst ohne Rhythmus kannst du nicht boxen.
Ja, ja.
Ja, das ist 1, 2, 3, 4. Das ist wie beim Dings Musik.
Ja,
das ist
ja.
wie beim Musik machen. Ja, das ist das Gleiche. Deswegen, das hat schon viel miteinander zu tun. Auch wenn man als, Unahnungslose, ja, erstmal hört, Kampfsport und Musik oder Tanzen, das ist doch was ganz anderes.
Genau, sein. Das
ja,
meinte ich. Also nicht. Jemand, der das damit ist, nicht befasst, der wird sagen so, hä?
Ja, aber guck mal, jetzt nehmen wir Capoeira.
Ja,
das ist ja eine Kampfsportart, die aus dem Tanzen entstanden ist, beziehungsweise als Tanz getarnt wurde. Weil das,
Tanz, genau, ja.
Das ja soweit ich das weiß, worden. Korrigiert mich bitte, aber das, weil die Sklaven getrainiert haben und wenn die damit die nicht entdeckt werden oder dass das nicht auffällt, haben die das so. Das ist die Kurzfassung. Aber ich finde auch jetzt gerade, wie du das sagst, Ivo, dann, das hat schon, also das ist.
Ja, nochmal, für mich auch. Aber ich finde den Schritt interessant zu sagen, dass plötzlich Kids, Jungs, Mädels, also junge Leute, also dass ihr so offen auch wart zu sagen, okay, geil, wir probieren jetzt das nächste Neue aus. Ne? So, okay, das, da haben wir was, das ist cool, aber jetzt haben wir was Neues gesehen. Und nochmal, ich finde es halt so interessant, dass ihr ja gar nicht so viel Möglichkeiten hattet.
Also, du musst den Background nochmal sehen, das war ja nicht nur Tanzen, sondern das war was Neues aus den USA.
Ja, aber
lass
mal
bei der Seite, was es war. Du hast gesagt Skateboard, BMX und alles.
Aber es gibt nur Sekundenclips, die du sehen kannst, das meine ich.
Ja, also das waren Sekunden, ja, Sekundenclips.
Ja, klar war es cool.
Aber es war ja nicht wie heute, so genau, im Internet einfach mal das ganze Bewegungsart, was er alles gemacht hat, konntest du ja nicht sehen. Das waren ja nur so Bruchteile von den Bewegungen, die in diesem,
ja,
in
halt
diesem
so ein Videoclip ist.
Musikvideos da gezeigt wurde damals. Ja, das war ja, hast du ja nicht alles gesehen.
Aber das meine ich. Also heutzutage einen jungen Menschen, ich sag mal, zu inspirieren oder zu motivieren, was zu machen, ist meiner Meinung nach viel leichter, weil du sagen kannst, der sagt jetzt, ach, ich habe mal jetzt so zwei Jungs gesehen mit dem Skateboard auf der Hauptwache, dann kannst du den vor YouTube setzen und kannst dem 30.000 Skate-Videos zeigen und dann kann der sagen, ja, wow, krass, cool. Oder umgekehrt, Breakdance, dann zeigst du dem tausende von Breakdance-Videos.
Ja, genau. Ja. Und dann sitzt der stundenlang vom Rechner, anstatt es zu machen.
Ja, das ist der andere Fehler. Das ist halt das Problem heute. Ja. Aber das dass man damals sich schon so inspiriert fühlen konnte von so kleinen Teilen.
Ja,
weißt du, was ich meine? Also, dass ihr schon so... Oder du sagst auch, da war halt einer, der hat halt auf der Hauptwache Bongo gespielt. Mhm. Aber dann zu sagen, krass, das will ich auch... Weißt du, was ich meine?
Genau.
Den kannte aber fast jeder in Frankfurt. Ja, gut. Unser Alter damals.
Genau, damals ist er oft da gewesen, stimmt. Aber was ich jetzt, was Kampfsport und dann der Übergang zu Breakdance,
ja,
dazu würde ich gerne noch was sagen. Also, wir haben ja Kampfsport damals gemacht, nicht damit wir dann auf die Straße gehen und das dann jedem zeigen, sondern wir haben das wirklich auch als Sport gesehen, mhm, und haben das auch dementsprechend gemacht. Später, wo wir gesehen haben, okay, es gibt auch was Cooles, wo wir das damit auch verbinden können, ja, wo wir unsere Akrobatik auch mit einfließen lassen können, ja, in die Bewegungen, ja, dann hat sich das eigentlich auch sehr gut miteinander verbunden. Ja, wir haben Kampfsport ja weitergemacht, mhm, ja, und Breakdance auch. Das heißt, da kann der Ibo vielleicht noch besser darauf eingehen.
Das hat sich harmoniert, natürlich. Das war ja immer auch diese...
Genau, also wir haben Kampfsport ja nicht aufgegeben, mhm, sondern das haben wir weitergeführt und Breakdance auch. Und irgendwann war Breakdance... in Anführungsstrichen, abgelutscht.
Viel später dann,
ja. Abgelutscht in den Ende der 90er. Das war ja alles schon gegessen eigentlich. Ja. Ganz am Anfang der 80er, 83, 84, 85, das war ja ein Hype. Mhm. Ja. Da wurden wir überall in die Shows eingeladen. Wir auch als Gruppe.
Als ja, Gruppe haben wir viele, viele...
Viele Shows gehabt. Also Deutschland war viele Shows gehabt. Aber so... 86, 87, 88, da hat es dann langsam so abgeflaut. Da ist das Ganze ein bisschen, da kam das Musikalische mehr in den Vordergrund. Da gab es sehr viele Hip-Hopper, die unterwegs waren, die haben ihre Shows dann gemacht. Also, mhm, das heißt, das...
Noch damalige GIs noch, die hier noch waren, hier, die von denen auch immer. Doch, ja, stimmt. Ja.
Das heißt dann quasi Musik machen oder Rappen zum Beispiel hatte dann
genau,
etwas, oder Beatbox auch hatte.
Genau, und wie würde Crown Stand hat das, ich hab wir, das eigentlich
wir hatten ja dann, jede Sparte war ja in unserer Gruppe ja
abgedeckt,
so abgedeckt bisschen, ja, sozusagen, und deswegen wir waren immer noch überall dabei.
Okay.
Ja. Und bevor wir jetzt zu dem abgelutscht gehen,
ja,
waren wir eigentlich ja noch beim Einstieg.
Ja, ja, ja.
Lass ich nicht.
Nein. Ich weiß, ich muss auch nur aufpassen, dass ich nicht schon so springe, weil mich dieses, das ist quasi dann out, vielleicht falsches Wort, aber dass es ja, dann quasi so ja, dieser Hype weg war, ist schon auch interessant, warum. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Wir müssen ja noch ein bisschen den
genau,
Anfang.
Wir waren jetzt erstmal, ich steige mal wieder ein, weil ich einen guten Punkt habe, glaube ich, ja, als ihr dann an der Hauptwache wart und dann Rico Sparks mit seinen Jungs kam und ihr euch dann gebettelt habt. Ich glaube, das war dann der Punkt zum nächsten Schritt, als ihr dann gesagt habt, okay, die haben was drauf, die und dann habt ihr euch zusammengetan, ne?
Dann haben wir uns, dann hat er uns eingeladen zum Frankadelli, er hat gesagt, er hat eine Show dort, sein DJ-Show da, er hat gesagt, ich leg auf, komm doch vorbei und so. Und dadurch sind wir dann halt ganz enge Freunde geworden dann. Und waren wir auch direkt in der Gruppe auch mit ihm dann drin, weil die anderen zwei amerikanischen Freunde, die er hatte damals, Lee und Louis, die mussten irgendwie weg. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum die weggegangen sind. Keine Ahnung.
Die sind wieder zurück.
Die wollten wieder zurück nach Amerika, glaube ich. Und dann war der Eddie hier alleine dann. Ja? Und dann hat er dann mit dem Pino und seine Chris, der Bobby und diese Gruppe dann hat er aufgebaut.
Ja. Breakdance-Gruppe.
Breakdance-Gruppe dann aufgebaut.
Die hat er nämlich auch an der Hauptwache
kennengelernt. Die hat er auch an der Hauptwache kennengelernt gehabt. Und wir waren halt mit ihm im Club und so ein bisschen anders irgendwie mit ihm unterwegs. Und weil Pino und so damals, die waren ja viel jünger. Ja. Die konnten ja nicht überall rein mit uns. Und dadurch sind wir in diese Gruppe gekommen. Und dann haben wir die Gruppe entwickelt, immer weiter zusammen, gemeinsam dann mit seinen Ideen dann. Das war schon ganz. Später kamst du dann, glaube ich, gell? Dann
ja, ich kam dazu. Ist auch eine komische Geschichte.
Ach so, du solltest ein Dings bauen, gell?
Ein Rack bauen für sein DJ-Set. Ja, ich habe damals Schreinerlehre gemacht. Aha. Und er hatte zwei Technics Turntables, also 12-10er plus ein Mixer und das wollte er portable machen, dass er das einfach schnell einpacken und irgendwo in so einen Club gehen kann damit. Und da sollte ich ihm so einen Rack bauen.
Heutzutage ja. Laptop.
Genau. Damals, wenn ich nur mal dazwischen gehe, ja. Damals war so in, das war diese Portable-Diskotheken. Aha. Ja, da gab es einen Amerikaner, der ein bisschen älter war, der auch irgendwie GI hier und dann hier geblieben ist irgendwie.
Ja.
Und dann hat er riesen Boxen gehabt, ja, 8, 10 Stück oder so, keine Ahnung. Und dann hat er diesen Rack gehabt, dann, wo mit diesen ganzen Turntables drin war, der Mixer drin war. Und dann, der konnte ihn alles abbauen in seinen LKW oder einen kleinen Bus oder was hat er gehabt, so einen Bus hat er gehabt. Mhm. Hat er alles da reingesteckt und dann, was weiß ich, wo in Butzbach, was weiß ich, in Friedberg, was
aufgelegt, weiß ich, und
dann dort überall, wo die Amis halt dann überall so sind, die haben ja dann immer so Hallen.
Mhm.
Da hat er dann die Sachen dann eine halbe Stunde aufgebaut und dann hat er DJs gebucht. Ja, und dann war da auf einmal Diskothek gewesen, mit Lichter, Orgel, alles war dabei.
Überall.
Das war damals so in den 80er, das war sehr in gewesen irgendwie. Ja.
Wir haben die das vor ein paar Jahren mal genannt. Dann
Portable ja, Diskothek. Aber,
das kam doch mal wieder mit hier so Secret Place. Genau. Weißt du noch, was ich meine? Wo sie dann Blech einfach in irgendeinem.
Weißt du, dass wir irgendwo hinter
in irgendeinem Parkhaus
waren? Nee, so. Wir waren mal hinter dem Nordwestkrankenhaus in irgendeinem Feld, in einem Tunnel.
Ja, sowas zum Beispiel, genau. Also der Trend kam später nochmal wieder auf jeden Fall.
ja,
der kam auf jeden Fall nochmal wieder.
Und so habe ich den Eddie Action damals kennengelernt. Ja.
Und Eddie hat für diesen Amerikaner, da ich weiß nicht, wie der hieß, und da hat er für den auch dann ab und zu dann aufgelegt. Dann, ja.
Okay.
Einmal war das sogar so, da sollten die DJ-Battle machen. Das war auch ganz interessant gewesen. Da war der DJ Duck.
Mhm.
Der ist auch leider von uns gegangen. Der Duck, der hat dann auch aufgelegt. Dann haben die ihren eigenen Portable-Diskothek gehabt.
Ach so.
Und dann, wir dann unseren Diskothek dann hier aufgehabt, also zwei. Dann waren halt die ganzen Gäste da und dann haben die getanzt. Und dann eine halbe Stunde hat er Musik gemacht. Und dann hat er aufgehört. Dann hat der Eddie auch Musik gemacht. Und dann sollten die das Publikum dann schreien, wer halt besser war. Das war super
sehr
gewesen.
Stark. Das war geil.
Gut gewesen.
Das ist geil.
Und du hast es für ihn gebaut?
Genau.
Und da kommt mir direkt die Frage, wie wart ihr denn dann unterwegs? Du hast vorhin schon gesagt, ihr wart auf derselben Schule.
Mhm.
Ihr wart auch da schon befreundet.
Ja, also wir waren damals schon befreundet.
Ja, wir waren auch in Treff unterwegs, schon gemeinsam unterwegs.
Ja, ja.
Ja.
Du warst mehr, genau. Du warst eher.
Er hat den Eddie an der Hauptwache kennengelernt und später dann gesagt, hier, Moment mal, ich kenne da so einen DJ, der mit uns tanzt, ja, der würde gerne so einen Rack haben und ich habe ihm gesagt, hier, der Naki, der ist Schreiner oder der lernt Schreiner, der kann das eventuell machen. Ja, so haben wir uns dann kennengelernt.
So kam dann der Naki zu uns, stimmt, ja.
Genau.
Das heißt, du hast es ihm dann gebaut?
Genau.
Und dann hast du gesagt, ich kann auch tanzen, oder?
Ja, also wir waren ja alle beweglich unterwegs, sag ich mal.
Ja, der Naki, der, wir waren ja auch nachts, wenn wir unterwegs waren, war der Naki auch dabei halt immer. Ja. Und dann sind wir durch die Clubs dann gewandert und da sind wir ganz enge Freunde geworden halt, ja. Gab es auch schöne Geschichten. Und, ja.
Also ich muss kurz fragen, also der einzige Club, der mir bekannt ist, zumindest aus unserer Generation, der 7 Tage die Woche offen hatte oder hat, war das Cookies.
Mhm, das stimmt.
Heutzutage vielleicht immer noch, weiß
immer
ich nicht.
Noch, ich ja,
immer noch 7 Tage die Woche. Und ihr hattet ja gerade gemeint, Funkadelic war davor auf jeden Fall noch ein bisschen?
Nee,
Funkadelic, Cookies war viel älter.
Ja, ist noch älter sogar? Cookies, ich glaube, ganz ehrlich, das war schon zu Kaiserszeiten.
Ja,
wenn ich
ja.
das höre, dass okay, meine Eltern auch
Cookies
da waren.
Ist ganz alt gewesen.
Also das ist schon sehr, sehr lang.
Aber was mich einfach interessiert, wenn ihr sagt, ihr wart nachts unterwegs, also außer auf transportablen Diskotheken, die irgendwo aufgebaut wurden. Also ihr habt das Funkadelic gehabt, da seid ihr öfters gewesen?
Also vor Funkadelic war Cookies da. Da bin ich auch öfters gewesen, weil ich auch direkt in der Innenstadt gewohnt habe.
Ja.
Ich bin auch mit 15, 16 Jahren mal da schnell rein und wieder raus. Ja.
Ja.
Die Jungs an der Tür, die kannten mich auch und da bin ich auch öfters mal rein und raus. Ja. Das war nicht das. Aber später sind wir, Ivo, auch öfters in Bergen-Enkheim in der Tenne gewesen.
Tenne war noch.
Das war nicht meine Frage. Ich wollte einfach mal wissen für mich, was es noch so für Clubs in Frankfurt damals gab, wo man hingehen gegangen ist. Tenne, okay.
Der Claude hat da aufgelegt. Ja, der hat auch,
CC Claude.
Genau,
Claude,
der hat.
Aber da lief auch schon quasi dann Hip-Hop.
Funk und Soul.
Und Funk und Soul, ja. Okay.
Hip-Hop hieß das ja damals
hieß
nicht.
Nicht.
Ja, das hieß damals nicht Hip-Hop, sondern eher Funk und Soul. Und da lief wirklich coole Mucke, so nannte man das ja damals. Und da sind wir auch öfters in Tenne gewesen. Ja. Mhm. Da waren auch anständige Leute, also kein Rambazamba, sondern da hat man wirklich
da waren
Musik.
Weniger Amis da
gewesen. Ja.
Aber das Funkadelic war nicht, also da waren zwar viele Amerikaner zu Gast, das war aber nicht, das war schon für alle zugänglich, ne?
Ja,
okay. Natürlich. Ja.
Ich verwechsel es manchmal, weil man weiß ja noch, also zumindest wir wissen das auch noch, dass es die ganzen, in Frankfurt gab es ja auch eine, oder auch Umgebung, Wiesbaden, Mainz und so, gab es ja auch eine ganze Menge Ami-Siedlungen.
Mhm. Wir waren in Gießen im Woodland, glaube ich.
Ja, genau, aber es gab, also in die meisten Ami-Siedlungen ist man als, ich sage jetzt mal, Nicht-Amerikaner ja nicht reingekommen. Es sei denn, man kannte vielleicht jemanden und konnte mit denen zusammen rein. Aber normalerweise gab es damals ja wirklich sehr strenge Kontrollen, dass man da nicht reinkommt.
Ja, da gab es diese, so wie in PX, zum Beispiel oben, wie hieß die Kaserne? Da musstest du in die Kaserne rein, da bist du durch die Kontrolle, da musstest du deinen Pass zeigen.
Genau mussten wir auch.
Alleine konnte man auch nicht rein, da
alleine
musste
nicht,
unbedingt ein US-Amerikaner mit dabei sein,
der dich mit rein
der dann für dich bürgt,
genau.
Und dann konntest du auch da rein.
Ja.
Das stimmt, da gab es auch einige Siedlungen, wo Clubs integriert waren, also Diskotheken integriert waren, die haben wir auch öfters mal besucht, weil der Eddie mit uns war. Ja, also musikalisch war Frankfurt damals schon sehr vorne. Ja, sehr.
Mainline gab es noch, oder?
Gab's nicht später.
Das war später, ne?
Später.
Okay. Ja, ich bin so
später. Das war schon 90er, glaube ich schon.
Ja, ich kenne noch ein paar Geschichten von meinem Vater,
okay.
Wo der so unterwegs war. Ja. Das Funkadelic ist auch bei ihm.
Upstairs Downstairs war auch interessant gewesen. Upstairs Downstairs war oben halt mehr so
Sachsenhausen.
So Disco-Musik gewesen. Unten war halt Latinos.
Mhm.
Da waren halt die Latinos halt sehr unterwegs, viel unterwegs gewesen. Und dann neben den Upstairs Downstairs war nochmal Larry's Inn. Die war auch dann nochmal ganz in gewesen, zeitlang, Da waren halt die ganzen Szenenleute dann überall immer unterwegs gewesen, auch mit Musik, tänzerisch, die waren alle dort überall unterwegs.
Ja. Also dort in Altsachsenhausen war das aber auch sehr, sehr riskant, auch damals.
Ja.
Weil viel getrunken wurde und viel Schlägereien gab es en masse.
Mhm.
Ja, mit den Amis sehr viel.
Ja,
mit den Amis. Da war auch die MP halt da sofort. Deswegen waren die eigentlich sehr zögernd, Schlägereien zu machen, aber wenn man ein paar Stück ein bisschen mehr kippt, dann vergisst man das und dann haben die richtig auf die Nase bekommen von den MPs. Die haben mich
Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass die MP da nicht lang gefackelt hat.
Nee, die hat überhaupt nicht gefackelt.
Gleich Schlagstöcke raus und draufgehauen. Ja, also das haben wir sehr oft gesehen, ja, wie sie auf die eigenen GIs losgegangen sind. Ja.
Oh, die waren knallhart. Keine Gnade.
Die GIs, die haben auch richtig Schiss gehabt vor den MPs. Ja, wenn einmal MP gerufen wurde, ja, ist alles stehen geblieben. Wir haben dann und sich dann nicht mehr gerührt. Ja. Also es war schon krass damals.
So, und das war Soul und Funk, genau. So wurde es ja genannt.
Funk und Soul.
Funk und Soul, Entschuldigung, andersrum. Ja, krass, okay. Und ihr wart viel unterwegs natürlich, habt ihr ja schon gesagt. Das wurde so gut wie jeden Abend. Ja,
ja, wie gesagt, durch Funkadelic. Das fanden wir einfach cool. Ja, die Musik fanden wir cool. Die Leute, die dort abgehangen sind, die fanden wir cool. Mhm. Ja,
auch viele Bekanntschaften dadurch auch viel gehabt. Ja. Viel Leute kennengelernt dadurch. Ja.
Ich muss jetzt, glaube ich, mal eine dumme Frage stellen. Rico Sparks kam aus Amerika, sprich New York, Brooklyn direkt, habt ihr gesagt, ne?
Ja.
Wie habt ihr euch verständigt?
Auf Englisch.
Ihr habt auch schon.
Ja, mit unserem Schulenglisch haben wir angefangen, genau. Und haben wir dann weiterentwickelt.
Ja.
Hat sich dann automatisch irgendwie weiterentwickelt.
Ja, klar. Mit Händen und Füßen, wie es immer.
Schulenglisch hat schon.
Ja.
Schulenglisch, also. Das. Ich hatte es immer unterschätzt gehabt, aber hat schon viel geholfen.
Genau. Sehr gut. Man lernt auch was in der Schule.
Ja, das hat mich echt interessiert, weil ich denke mir halt auch so, wenn man halt, gerade wenn man jung ist, ne, also ich meine, ich habe es ja selber so, ich habe im Nachhinein. Also bei mir war zweite Fremdsprache in der Schule Französisch. Ich hatte da eigentlich gar keinen Bock drauf.
Ich hatte Englisch und Französisch.
Ja, genau, ich auch. Ich hatte auch erst Englisch und dann Französisch. Und bei mir war es auch so, mit dem Englischen war es so, ja, Schulenglisch war super, aber ich wurde besser, als ich dann angefangen habe, manchmal. Also zu meiner Zeit war das schon nicht mehr so kritisch, in der Amisiedlung reinzukommen, zum Basketball zu spielen dann. Und die haben aber halt alle auch nur Englisch gesprochen. Und dann kam man schon zurecht mit seinem Schulenglisch, aber. Es wurde dann halt besser, wenn man.
Genau, es praktiziert. Ja, genau, praktiziert, so war das auch bei uns. Also, ich habe früher Angst gehabt, Englisch zu sprechen, aber nachdem ich den Eddie kennengelernt habe und ich mich mit ihm auf Englisch verständigen musste, weil er kein Deutsch konnte oder wenig Deutsch konnte, dann hat sich das eigentlich innerhalb von kürzester Zeit eigentlich egalisiert. Ja, dann ist das sehr flüssig geworden.
Ja, hat mich schon interessiert, weil das ist halt auch schon damals ja dann ein bisschen so. Also einmal mehrere Nationen natürlich, die aufeinandertreffen, aber dann halt noch diese ich sage jetzt mal, krasse Gegensatz im Sinne von. Ihr Jungs untereinander habt natürlich Deutsch gesprochen wahrscheinlich oder Türkisch halt Muttersprache vielleicht. Mhm. Und dann hast du halt quasi ja nochmal zusätzlich zu dem, dass man Deutsch spricht mit anderen Jungs, dann kommt noch Englisch dazu.
Genau. Also ich weiß nicht, wie es beim Ibo ist, aber bei mir war es so, wenn ich einen Türken vor mir habe, dann rede ich automatisch Türkisch mit ihm. Wenn ich einen Deutschen vor mir habe, dann rede ich Deutsch. Mhm. Ja? So hat sich das eigentlich etabliert. Und wenn ein Deutscher und ein Türke gemeinsam da sind, ja, dann rede ich natürlich aus Höflichkeit Deutsch. So hat sich das bei uns etabliert, weil ich weiß, dass mein Freund, der türkische Freund, auch Deutsch kann. Er versteht mich auch. Und so hat sich das eigentlich bei uns etabliert. Wenn wir unter uns sind, dann reden wir Türkisch. Und ansonsten switchen wir ganz schnell eigentlich auf Deutsch.
Und dann kam noch Englisch dazu.
Ja. Genau. Aber
ich glaube, das merkt man selber gar nicht. Das ist ja nicht wie in der Schule, dass du da sitzt und lernst, sondern du machst es einfach irgendwie.
Ja, irgendwann
so,
machst du es.
Du schnappst die Wörter auf und dann geht es. Das ist wie im Urlaub, wenn du deinem Schulenglisch irgendwo hinfährst und dann ist jemand, der auch nur Englisch mit dir sprechen kann, dann wirst du immer flüssiger, du legst die Angst ab. Und wenn du einen Fehler machst, auch egal. Man versteht sich dann halt. Deshalb meinte ich das mit Händen und Füßen am Anfang. Vielleicht Schulenglisch plus dann noch irgendwie.
Aber das, was du gerade sagst, meine ich auch. Ich fand, dadurch, dass man am Anfang das ja nur in der Schule praktiziert hat, hat man weniger, also zumindest ich, weniger Praxis gehabt, um zu merken, ey, weil in der Schule war es so, wenn du was Falsches sagst, wird es sofort als falsch deklariert.
Falsch und schlechte Note.
Falsch und schlechte Note, genau. Aber trotzdem kann ich mich ja vielleicht mit jemandem, der auch Englisch spricht, ja trotzdem unterhalten. Weil der versteht mich trotzdem und korrigiert mich nicht ständig. Und wir können uns trotzdem verständigen. Weißt du, das fand ich ist so... Genau. Da hat es bei mir erst Klick gemacht,
zu merken, man kommt damit zurecht. Ja, es ist sehr schwierig, diese Angst abzulegen.
Ja, total.
Weil die Angst ist da, dass man versagt.
Ich glaube, das ist das einzige Punkt hier, ist diese Angst. Wenn das erstmal weg ist, dann löst sich das alles.
Genau, und die Angst ist weg. Die Angst ist weg, weil ich jetzt auf einmal den Eddie vor mir habe, einen guten Freund von mir. Ja. Ja. Auch wenn ich was Falsches mache, er korrigiert mich. Ja, oder ihm ist es scheißegal.
Genau.
Ja, so.
Du hast die Freiheit.
Genau, so. Genau. Und dadurch ist die Angst nicht mehr da. Ja. Aber jetzt wegen der Sprache, zweisprachig, dreisprachig, ich will mal ganz kurz zurück, weil das auch was ganz Interessantes ist, was ganz, ganz, ganz wenige Menschen wissen. Der Ibo hat das angerissen ganz am Anfang, Gastarbeiterkinder.
Ja.
Ich bin 1968 nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern. Mhm. Meine Eltern kamen ein Jahr vorher. 1971 wurde ich eingeschult in Bockenheim, Sophienschule. Mhm. Das war eine reine türkische Schule. Mhm. Schulinhalt oder Unterrichtsinhalt war türkisch. Genauso wie es auch in der Türkei stattfand. Mhm. Die Überlegung damals war, das sind Gastarbeiterkinder, die Eltern werden nach 2, 3, 4 Jahren wieder zurückkehren in ihre Heimat, damit die Kinder dort nicht
den Anschluss
verlieren, sollen sie hier genauso unterrichtet werden, wie sie irgendwo in der Türkei unterrichtet werden. So, das heißt, bis zur 5. Klasse wurden wir türkisch unterrichtet. Mhm. Ich konnte kaum Deutsch bis zur 5. Klasse. Das heißt,
wir hatten zwar Deutschunterricht gehabt, aber
das war Alibi-Unterricht. Ja, also ich kam danach in die weiterführende Schule. Das war für mich ein Horror. Mhm. Ja, ich konnte kein Deutsch.
Und da ist ja auch wieder die Hemmung und die Angst da. Das
genau.
Ja, nicht mit einem Freund, sondern mit
Schulnoten. Ein Glück damals, dass die Lehrer mich dann auch immer so abgeholt haben. Ja, die haben mich sehr unterstützt, dass ich innerhalb vom halben Jahr dann mein Deutsch verbessern konnte. Ja, und dann auch im Unterricht mithalten konnte. Das zu dieser Sprachgeschichte.
Also mein Deutsch, das war auch interessant gewesen. Ich bin auch hier gewesen, so wie der Naki. Ich war in einer anderen Klasse. Ich war in Bornheim auf der Lassner-Schule, davor Merian-Schule. Diese Klasse hat sich dann irgendwie, ich weiß auch nicht warum, damals, weil ich das nicht mitbekommen, weil wir noch zu jung waren irgendwie. Diese Klasse, die wir hatten, die ist von einer Schule zur anderen Schule jedes Jahr gewechselt. Dritte Klasse waren wir auf der Merian-Schule.
Okay.
Ja, das war diese türkische Klasse, so wie der Nagy gesagt hat, diese Vorbereitungsklasse nennt man das. Ich habe das letztens in meinen Zeugnissen gesehen. Da oben stand auf dem Zeugnis Vorbereitungsklasse. Das war die dritte Klasse war auf der Merian-Schule. Und dann die vierte Klasse war in Lersner-Schule. Das war, jetzt heißt die Cornelius-Schule. Mhm. Die Schule hat sich auch irgendwie den Namen geändert. Und danach sind wir nach dem Hauptbahnhof. Direkt am Bahnhof, die fünfte Klasse haben wir am Bahnhof Augustenser-Schule. Also diese Klasse, wir waren mit der ganzen Klasse, wir sind von einer Schule
zum anderen Schulgebäude.
Sind wir immer gewandert, ja. Und Verrückt. Mit dem Deutsch war bei mir ganz interessant, wo ich in der fünften Klasse war, glaube ich, habe ich Probleme mit meinem Mandeln gehabt. Ja, meine Eltern haben mich dann in die, Kinderklinik, am Zoo.
Clementine,
genau. Da kam ich dort rein. Dann haben die mich nicht operiert, weil ich irgendwas, weiß ich was, hatte. Die wollten erst meine Mandeln rausoperieren. irgendwie, dann hat sich das immer gezögert, eineinhalb Monate lang. Da war ich halt mit den deutschen Kindern dort. Für mich war das wie ein Kindergarten. Dort ist bei mir das Deutsch, Sprache dann, das deutsche Sprache dann irgendwie dann gelöst. Sozusagen. Da konnte ich dann anfangen, mit den Kindern Deutsch zu sprechen.
Das also wir haben ganz spät angefangen, Deutsch zu lernen, weil wir einfach oder die Politik damals dachte, das sind Kinder, die gehen mit ihren Eltern dann nach 3-4 Jahren wieder zurück in die Heimat, ja, und dann sollen sie die Kultur dann auch mit, also wieder mitnehmen. So, aber wir sind geblieben halt. Ja. Ihr kennt ja die Geschichte. Ja, das mit den Gastarbeiterkindern.
Das und aber die Geschichte, wo wir noch, weil ich bin auch immer noch, ich habe mir so ein Lesezeichen gemacht.
Okay.
Weil wir waren jetzt nämlich, dass hier, ich komme immer wieder zurück auf den Breakdance auch.
Ja, klar.
Weil ihr gesagt habt, ja, und dann habt ihr so viele Auftritte gehabt und so, aber da fehlt für mich so dieser Knackpunkt, den ich noch nicht gehört habe für mich, wie es dann zu diesen Auftritten kam. Also ihr seid dann, also schon, dass ihr mit dem Eddie unterwegs wart und auch habt ihr dann, ihr habt dann auch im Funkadelic getanzt. Und dann ging das von dort aus weiter. War das dann schon, als sich das rumgesprochen hat, wie das Funkadelic funktioniert, beziehungsweise dass das so gut ankommt? Oder war das vorher schon? Wie kam es zu diesen Auftritten? Ging es über die DJ-Buchung und der hat euch mitgenommen? Und
Tobi, du musst dir das mal so vorstellen. Damals, 83, 84, war Breakdance ein Hype. Jeder wollte was vom Kuchen haben. Mhm. So, und da waren Jungs, Kinder, ja, die konnten das richtig gut, ja, und die wollten das eventuell auch in ihre Shows einbauen. Egal, ob das jetzt Wetten, das war oder auch andere große Shows, die wollten alle ein bisschen was von dem Kuchen abhaben. Mhm. So hat sich das nämlich damals entwickelt. Mhm. Ganz am Anfang war es so, dass wir in Frankfurt erstmal nur auf der Straße getanzt haben. Ja? Pino, der Chris, der Bobby, ja, mit dem Hütchen rumgegangen, ja, ein paar D-Mark gesammelt und dann gleich das Ganze für Batterien für den Ghetto-Basler Blaster ausgegeben, ja. So.
Die nicht günstig waren.
Ja, die dicken Batterien.
Die riesengroßen. Und da gehören auch 12 Stück rein, oder?
Genau, so 8 oder 12 haben da reingepasst, glaube ich, ja. Ich habe noch so einen Ghetto-Blaster bei mir in Izmir, ja. Egal, aber das war damals ein Hype. Mhm. Ja? Und wo wir dann gemerkt haben, wir werden eingeladen, diese Einladungen kamen aber, die haben gehört, in Frankfurt, da gibt es einen Club, ja? Da tanzen die auch und da gibt es auch eine Show dazu. Ja, und so hat das angefangen mit anderen Städten, dass wir in andere Städte eingeladen wurden, nach Berlin, nach Hamburg.
Das meinte ich, ja.
Genau.
Wie hat es angefangen, dass ihr außerhalb...
Wie das gemacht hat, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, also woher das irgendwie kam.
Ja, das kam, dass Anrufe in Funkadelic ankamen und die haben gefragt, hier, wir haben gehört, da geht die Post...
nicht nur über Funkadelic, da waren auch andere Sachen, zum Beispiel Pino und so. Die haben ja auch in Bravo und so getanzt gehabt, die haben ja auch so einen Namen gehabt, ja. Dadurch Bravo und so, die sind auch irgendwie eingeladen.
Auch durch die Meisterschaften, genau, die stattgefunden haben in anderen Städten, in Köln oder in Stuttgart.
In Stuttgart 84 war ein großer Breakdance, einer der ersten Breakdance-Weltmeisterschaft. Und da haben wir auch mitgemacht. Ja. Aber wir durften irgendwie nicht offiziell mitmachen, weil einige Jungs von uns irgendwie durch Bravo irgendwelche Titel schon hatten, durften wir irgendwie nicht. Irgendwas war da und dann sind wir aus dem Publikum sind wir Weltmeister geworden. Ich habe noch das ganze große Pokal habe ich noch bei mir.
Sehr geil.
Ja, 84 sind wir Weltmeister gewesen. Ja.
Ja, also wie gesagt, das waren verschiedene, sagen wir mal, Feuerstellen, aber wo es dann richtig angefangen hat, dass wir in Clubs aufgetreten sind. Aber da waren eher die älteren Members unterwegs. Das heißt, das hat dann eher damit angefangen, dass wir nach Berlin gefahren sind, weil jemand aus Berlin angerufen hat, hier, wir wollen die Show auch hier in unserem Club haben. So, die haben das dann wiederum über andere Künstler gehört, die in Frankfurt unterwegs waren. Ja, hier in Frankfurt, da gibt es einen Club, ja, da geht die Post ab, wie gesagt. Und dadurch kam das halt zu diesen Kontakten.
Das heißt aber, dass dann zum Beispiel auch, also muss man sich so vorstellen, dass es dann, nehmen wir jetzt als Beispiel mal Berlin, da gab es dann auch einen Club, so ähnlich wie es Funkadelic meinetwegen, wo dann auch die Art von Musik läuft. Und da seid ihr dann hin und habt quasi an einem normalen Abend, wo auch die Gäste eigentlich tanzen, aber nochmal eine Show gehabt dann, oder wie stellt man sich
das vor? In Berlin war das ein bisschen anders, glaube ich. In Berlin war eine Veranstaltung gewesen, da haben wir uns dann gerufen gehabt.
Okay.
Und da haben wir dann als Viva the Crown dann eine große Show dann gemacht.
Ah, okay.
Mit DJ, mit den Rappern, mit den unseren ganzen Crews, dann mit den Tänzern und alle haben wir dann eine große Show gehabt.
Okay.
Aber trotzdem haben wir in Berlin haben wir mehrere Shows gehabt, also
nee, da
schon
waren
lange
auch,
her.
Auch Konzerte, auch großen.
Ja, das war dann später, aber da mit dem Turbo, mit Moses dann und
das
so.
Das war später, genau.
Aber zum Beispiel im Funkadelic war das ja eigentlich auch meistens ein normaler, ich sag jetzt einfach mal, Clubabend, wo also auch Gäste da sind, die einfach tanzen.
Genau.
Und zwischendrin gab es dann, ich sage jetzt einfach mal, eine Breakdance-Show oder wie steht?
Ja, ja, das ist halt je nach Laune auch viel.
Okay.
Manchmal
das
so
war nicht immer geplant,
entstanden. Das war ungeplant halt, ja.
Okay, verstehe.
Du musst dir so vorstellen, du bist im Club, tanzt auf der Piste und da kommt irgendeiner auf die Piste und macht Uprock oder...
Der kennt dich dann auch irgendwie und dann
und
guckt dich
da
an.
Irgendwie,
dann
ja, macht er irgendwie so einen Break-Move, ja, und dann weißt du, da geht der Schalter gleich runter
dann
und dann weißt du, okay, jetzt...
Der fordert dich auf.
Ja. Genau, so, und dann bettelst du. Und dann ist das eigentlich eine Show, ja. So, und die ganzen Gäste, die sind natürlich begeistert. Die machen dann Platz und dann wird
dann steht der obligatorische Kreis.
Genau.
Ja, genau, okay. Ja, gut.
So wie in dem Film Beat Street.
Beat Street, ja.
Ja, die Crazy Leg.
Ja.
Ja, ich habe mir fest vorgenommen, die ganzen.
Weiß nicht, habt ihr das gesehen?
Ja, aber ja, das ist sehr lange her. Und ich habe mir vorgenommen, die alle wieder mal anzugucken.
Und der Pino hat auch gesagt, dass das aber auch später kam, als ihr angefangen habt. Also das war
das kam
auch nicht,
später, das war
ja,
auch
ihr konntet euch das nicht von denen abgucken?
Nee,
sondern da konntet ihr
dann
ein bisschen
später
sehen.
Dann haben wir gesagt, jetzt haben wir
ja, genau.
Da konnten wir dann ganze komplette Übung dann sehen.
Also da haben wir wirklich einen Vorteil gehabt, wie gesagt, dass, weil wir hier in Frankfurt den Eddie Action hatten.
Mhm.
Ja, ja, das war unser Vorteil. Ja, das war
eine andere Quelle, ja.
Also ich im Nachhinein, damals ist mir das gar nicht bewusst gewesen, aber im Nachhinein denke ich, da haben viele verschiedene glückliche Umstände ineinander gepasst.
Ja.
Ja? Kerim hat Funkadelic eröffnet. Ja? Wir haben Eddie an der Hauptwache kennengelernt. Ja? Wir haben Treff unterwegs gehabt, wo wir auch hart trainieren konnten. Ja, wo wir einen Treffpunkt hatten, ja, was viele andere Jugendliche vielleicht nicht hatten.
Mhm.
Klar später, weil wir haben viel später auch erfahren, dass in Jugendclubs auch Breakdance-Kurse stattfanden und so weiter. Aber damals war das nicht so.
Mhm.
Ja, damals hat man in Jugendclubs Tischtennis gespielt oder Tischfußball gespielt, ja,
mhm.
aber nicht irgendwie einen Trainingsraum gehabt für Breakdance oder für Kampfsport. Ja. Das waren alles glückliche Umstände und dadurch hat sich in Frankfurt was entwickelt,
mhm.
ja, wo ich im Nachhinein denke, das muss es gewesen sein. Weil wenn nur Eddie in Frankfurt gewesen wäre, hätte es nicht geklappt.
Mhm.
Wenn nur wir irgendwo im Treff unterwegs trainiert hätten, hätte es nicht geklappt. Also das waren wirklich glückliche Umstände, die es zu etwas gebracht haben, wo wir jetzt nach 40, 45 Jahren hier sitzen und sagen hier, Moment, was ist da damals in Bewegung geraten?
Genau, also vielleicht wollt ihr es nicht so sagen, aber ich sag's auf jeden Fall, also ihr wart ja ein Teil und jetzt kommt es Funk and Soul zu Hip-Hop. Ihr wart ein Teil der Geburtsstunde des deutschen Hip-Hops. In Frankfurt. Pino hat es klar gesagt, ja, das war
ja,
hier.
Also.
Aber ihr seid ein bisschen zurückhaltender, aber ich sage das jetzt so, zumindest in Frankfurt und mit der ganzen Bewegung, die daraus vorging, was wir vorhin ja auch schon mal gesagt hatten, aber ihr wart ein Teil von We Were The Crown, ihr wart ein Teil von dieser ganzen Bewegung und das ist ein Stück Geschichte und ein Stück Musikgeschichte und das hat man damals natürlich nicht, wie du gerade schon sagst, nicht genau, so wahrgenommen. Nicht
genau, also nee.
Man hat einfach das gemacht, worauf man Bock hatte.
Genau, die Hip-Hop-Kultur haben wir ja direkt aus Brooklyn importiert eigentlich über den Eddie Action. Mhm. Ja, wir haben dementsprechend unsere Klamotten gehabt, wir haben dementsprechend unsere Schuhe gehabt, unser Outfit war, also wenn die uns an der Hauptwache gesehen haben, die haben gedacht, Moment mal, das sieht ein bisschen so anders aus. Ja? Und dementsprechend haben wir auch, wenn wir Auftritte hatten, haben wir auch dementsprechend
Anzüge.
Suits gehabt. Genau. Und also wir haben die damalige Kultur mit eigentlich über den Eddie, den direkten Draht über Brooklyn nach Frankfurt eigentlich gebracht.
Also nicht nur gesagt, das war auch viel auch unsere Idee, nicht nur von New York, weil Eddie war ja dann auch ein Teil in Deutschland, also der war ja auch ein Teil, der auch hier lebte von ihm, ja, und also viel hat er dann auch nicht mehr mitbekommen und das war dann unser eigenes, wie sagt man, so ein Feeling, so ein
Lifestyle.
Ja gut, ihr habt das, aber das ist ja genau das, was es ausmacht. Ihr habt das genommen und über den eigenen Stempel aufgedrückt. Ja?
Ganz genau.
Ja, das ja, war so. Und der Pino hat gesagt, dass wenn er zum Beispiel nach Hause geflogen ist, hat er euch das Zeug halt direkt wieder mit hergebracht.
Das war einmal im Jahr, wo er dann mal zurück war und dann hat er dann Neuigkeiten, dann seine neuen Platten, dann seine neuen Outfits, die er dann, seine Lasers, dann seine für seine Schuhe und dann... Hat er dann alle mitgebracht, ja, das nimmst du, das trägst du, das machst du so. Die machen jetzt so, das ist was Neues da haben die das gemacht, das müssen wir auch jetzt machen.
Ja, aber das ist so, aber das ist trotzdem aus erster Hand so.
Genau.
Das
war dann,
aber weil wir haben das ja auch sehr gelebt gehabt, deswegen, ja. Das war dann auch, der Eddie hat das ja sehr gelebt gehabt und deswegen hat er das zu uns auch so rübergebracht gehabt. Vielleicht, da waren viele Amerikaner hier gewesen, so viele GIs gewesen, aber keiner war so wie Eddie, sagen wir mal, ja, die auch viel Breakdance gemacht haben, aber keiner war so wie Eddie irgendwie, der war anders.
Ja, der wollte es nicht nur machen, er wollte es weitergeben. Er wollte es also so, ja. Aus meiner Sicht, vielleicht weiß ich nicht, wie er das selber gesehen hat, aber er wollte es nicht für sich behalten. Er wollte diese Kultur weitergeben. Und
ja, das war so wie der Naki am Anfang ja gesagt hat, der Eddie hat ja gelebt, ja, der war kein Businessman oder so, der hat es ja, er wollte es erleben, er wollte es leben, ja, genießen, das ganze Leben, ja, der war ein ganz anderer.
Ja,
deswegen hat er das auch geteilt mit jedem, ja, er hat es nicht versteckt oder so, ja, das war nicht so sein Stil gewesen.
Ich glaube, kreative Menschen, die haben so eine Ader, ja, dass die ihre Kreativität nicht verstecken, sondern es auch
teilen. Ne?
Ja, teilen, aber auch gerne weitergeben. Ja,
ja, ich glaube, das ist ein Teil von Kreativität, genau. Weil sonst funktioniert die gar nicht. Also
genau.
Für Kreativität für sich selbst. Also wenn ich jetzt selbst,
genau.
Wenn ich sage, ich bin jetzt kreativ in meinem Zimmer und male meine Bilder.
Also ich funktioniert kann mir auch nicht
wenn nicht andere die Bilder
sehen. Genau. Genau.
So, oder? So ist es.
Ja, ja. Also,
ich kann mir auch egoistische Menschen gar nicht als kreativ vorstellen. Ja? Ich weiß nicht.
Wenn man ins Musikbusiness geht, ist das vielleicht was anderes. Dann, ja. Ja gut, im gewissen Teil wahrscheinlich schon, man muss es teilen, aber im anderen Teil, ja, weil du weißt, was ich meine.
Ja,
ich weiß, dass man nämlich das alles, was drumherum ist, dann doch für sich behält. Aber also, ich sag mal so, vielleicht Einbahnstraßenkreativität. So, dass man das nur sendet und dann aber den restlichen Teil ja, ausblendet. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, also
schwierig, ja, das ist schwierig. Beim Musikalischen ist es ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Auch also, beim Tänzerischen war das nicht so, so. Viele haben ja nicht gezeigt, ihre ganzen Bewegungen. Mhm. Es war schon...
Ja, genau. Manche Bewegungen hat man
nur bei speziellen
genau.
Abend
nur bei ganz wichtigen Battles, wo man dachte, ah, okay, die sind gut. Ja, denen zeige ich es. Ja. Aber sonst hat man gesagt, nee, das lasse ich lieber jetzt in der Tasche. Ja, mhm. So.
Als Joker sagen, in der Tasche. Joker,
genau. Ja, ich versuche mir das gerade vorzustellen.
Ist super. Ich finde auch diesen, ich finde aber auch echt was, also es klingt immer romantisch, ist es auch immer noch und war es wahrscheinlich auch, aber ich finde es trotzdem auch so wichtig. Ich finde diesen Punkt auch so cool, dass auch diese Tatsache jetzt, dass dann der Eddie zum Beispiel einmal im Jahr dann wieder mal in Amerika war und quasi neue Impulse, neue Eindrücke und auch neue Inspirationen mitgebracht hat oder auch neue Klamotten und so, dass ich finde immer noch, und das geht immer mehr verloren heutzutage, das muss man immer mal wieder wiederholen, dass dadurch, dass damals auch, wie soll ich sagen, diese Inspiration nicht von allen Seiten kam, wurde das meiner Meinung nach viel mehr wertgeschätzt. Ich finde halt durch dieses, dass man, es ist schön auch, dass man heutzutage sehr viele Informationen sich überall holen kann. Es ist auch toll, dass man irgendwie auch teilweise vielleicht über die Vergangenheit heutzutage durch...
Das Wertschätzen
ist anders. Das Wertschätzen ist anders.
Wertschätzen
ist so. Ne, damals war das so...
Man hat es aufgesaugt.
Man hat es, genau, man hat es aufgesaugt und man hat es auch wirklich, ja, also manchmal hört sich das an, als ob hier... keine Ahnung, ständig nur alte Menschen sprechen würden, aber es ist halt am Ende schon so ein bisschen so, dass wenn man, und auch bei Musik hatten wir das Thema ja auch schon ein paar Mal, dass ich glaube, dass auch ein Song oder ein Lied anders gewertschätzt wurde, wenn man sich eine Platte gekauft hat oder wenn man sich diese CD oder vielleicht auch sogar eine Kassette gekauft hat oder kopiert hat oder sich das irgendwoher besorgen musste, hatte das einen viel höheren Wert. Und genauso war es mit vielleicht kleinen Videotapes, wo irgendwie Ausschnitte drauf waren, wo ihr irgendwie das lernen konntet, ja, oder sowas. Oder ich kenne es auch von mir, ich bin auch geskatet früher und wir haben halt auch wirklich so aus Eurosport oder so, gab es mal, so Skaten war schon auch ein Boom, aber es war trotzdem nicht so, dass es im Fernsehen ständig stattgefunden hat. Und dann hat man plötzlich zum Beispiel auch, meine Oma hat dann irgendwie, weil auch genau wie die Breaker mal bei Wetten, das waren dann auch mal irgendwelche Skater bei Wetten, das. Stimmt, und das war eine kleine Show von ein paar Minuten, das hat meine Oma irgendwie für mich zufällig auf Videokassette aufgenommen. Und das haben wir dann halt auch tausendmal angeguckt, weil man sonst nichts anderes hatte. Und das hat, ich finde, das hat man auch... Also heutzutage ist leider manchmal so, dass das für mich zumindest gefühlt nicht mehr so... Ich habe letztens auch mal wieder auf YouTube ein... hat irgendjemand ein Skate-Video, was man damals kaufen konnte, hat das quasi digitalisiert, sodass man das auf YouTube jetzt gucken kann. Die Qualität ist leider Schrott, weil die halt von einem Videokassette quasi kopiert wurde und dann halt bei YouTube hochgeladen wurde. Aber für mich war sofort, als ich dieses Video gesehen habe, ich habe mich sofort wieder wie 13 gefühlt, weil ich weiß, was ich damals gedacht habe, als ich dieses Video geguckt, das erste oder zweite oder dritte Mal gesehen habe. Und das ist für uns natürlich irgendwie cool, weil wir das irgendwie
Tobi hat das, glaube ich, auch vorhin schon erwähnt. Also heute ist es ja, du machst dein Handy an, gehst auf YouTube.
Du hast halt alles, ja.
Ja, holst. Aber damals gab es nichts.
Genau.
Ja, so, wir hören uns natürlich jetzt sehr alt an, aber damals gab es wirklich nichts. Ja. Mhm. Und dann gab es auf einmal Leute an der Hauptwache, die dir das umsonst... Die
Hauptwache war unser umsonst, YouTube.
Und, genau, umsonst
dafür. Alles gesucht und gefunden.
Genau. Und das war natürlich was Geniales für Jugendliche.
Aber ich finde auch, das geht ein bisschen verloren. Ich bin langsam, ich finde es, ich war letztens doch in Kombination hier mit der Ausstellung, an der Pino auch beteiligt ist, war ich seit langem mal wieder an der Hauptwache und... es gibt wieder Skater an der Hauptwache, habe ich entdeckt. Und das fand ich auch ganz schön.
Ja, zwischendurch sind ein paar Leute da, stimmt.
Ja, also so ein bisschen zumindest. Es ist nicht mehr wie früher, aber es ist ein bisschen so. Und da dachte ich auch so, das ist auch schade so ein bisschen, dass das... Gut, vielleicht haben sich die Plätze ein bisschen verlagert wahrscheinlich. Also klar, wenn du an die EZB in den Skatepark gehst, da sind eine ganze Menge Skater. Und dann wahrscheinlich ist man heutzutage, wenn man dann halt irgendwie skatet, dann da und guckt sich das dort an. Oder mit... Aber... Gerade die Hauptwache war früher schon so ein Ballungspunkt.
Schmelztiegel.
Ein Schmelztiegel, genau. Wo halt viel stattgefunden hat, ne? Wie du schon gesagt hast. Es wurde BMX dort gefahren, es wurde dort geskatet, es wurde dort getanzt, es wurde auch theoretisch Musik gemacht. Genau. Aber das war so, das ist auch so ein bisschen verschwunden, finde ich. Manchmal so. Weißt du, was ich meine?
Das geht ja gar nicht mehr. Wahrscheinlich wirst du noch weggeschickt.
Wenn oder du wahrscheinlich wirst du verhaftet. Ja,
wenn ja, du heutzutage ist es ein bisschen ganz anders.
Ja, gut, ja. Aber die Frage ist halt auch, weil du auch, wie du selber sagst, so viele Möglichkeiten hast, willst du das dann an der Hauptwache machen? Nee, willst du wahrscheinlich auch nicht. Dann hast du vielleicht bessere Plätze, auch wenn wir da schon mal drüber geredet haben, könnte besser sein mit Basketballplätzen, mit Skateparks und so weiter und so fort.
Ich finde ja schon, aber dass das als Nakifund erzählt hat, mit dem, dass ihr dann da quasi euren eigenen Raum eingerichtet habt, in diesem Jugendclub war das, ja, ne? Oder die Chance dazu bekommen habt, das einzurichten.
Das war unser Glück gewesen.
Das ist definitiv, genau. Das
ist ein großer Glück
gewesen. Aber das wahrscheinlich auch später zumindest, vielleicht war das so ein bisschen, jetzt nicht direkt bei euch die Vorlage dafür, aber dass auch später dann verstanden wurde, so okay, man muss nicht nur eine Tischtennisplatte und einen Kicker hinstellen, sondern man kann eben auch andere Sachen. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch damals, gab es in Goldstein ein Jugendhaus, da war die erste große Halfpipe. Da konnte man halt fahren. Also ich bin tatsächlich von Rödelheim mit dem Fahrrad bis nach Goldstein gefahren, um halt da irgendwie zu skaten. Und man musste dann, man durfte auch nicht ohne Schutzausrüstung auf diese Rampe. Und man hatte aber die Möglichkeit, wenn man seinen Schüler- oder Personalausweis abgegeben hat, durfte man sich da einen Helm ausleihen und so. Und dann durfte man halt fahren. Das war jetzt aber nur, aber das war auch schon wieder so ein Schritt. Okay, da haben die Leute sich Gedanken gemacht, was können wir hier zusätzlich zu dem Jugendhaus noch hinstellen oder hinbauen, um halt den Kids eine Möglichkeit zu bieten, was zu machen.
Ja, den Zeitgeist mitnehmen. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, damals war, vor Breakdance war ja, wie gesagt, die Skater waren da unterwegs, vor den Skatern waren die BMXler unterwegs. Ja. Das war halt damals für uns eine schöne Sache, ja, mit Breakdance auf Tour zu gehen, ja, in ganz Europa.
Ja, das wollte
ich auch. Und das haben wir damals, ich fand das einfach genial. Ja? Und wir haben Geld verdient, wir haben viel Spaß gehabt. Ja?
Wie sah das so aus? Erzähl mal, du sagst, wir sind durch ganz Europa auf Tour gegangen und so weiter. Aber kann man sich das so vorstellen, dass ihr praktisch, also ihr seid nicht nur als Breaker auf Tour gegangen, oder doch?
Am Anfang
waren wir nur als Breaker hier deutschlandweit. Ja.
Genau.
Aber erstmal in Frankfurt natürlich und dann wurde
es. Dann seid ihr zu Wettkämpfen gegangen, durch Europa, und dann war das, als es dann weiterging, so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie eine Band? Oder also nur tanzende?
Europa war schon mit Moses und mit.
Achso, okay, das war ein bisschen später. Aber
das war viel später dann.
Die Breakdance-Zeit waren dann eher Wettkämpfe, Battles.
Ganz genau.
Die dann überall in Deutschland so langsam. Oder du hast ja gesagt.
Battle-Shows oder ja, Breakdance-Shows.
Und wie sahen die aus? Dann, also, ich meine, ich kenne das, weil es hat ja wie Renaissance oder wie auch immer, es gibt ja jetzt immer wieder. Ich weiß nicht, was alles auch wieder Battles und daher kenne ich das so. Ja, und das halt von früher natürlich auch. Aber wie hat das stattgefunden? Also, dass das Crews gegeneinander antreten und dann wählt das Publikum oder wie war das?
Am Anfang war es so, dass da immer eine Jury da war, okay, und die das dann
beurteilt haben.
Ja. Wer saß da drin, der das beurteilen kann?
Ja, das ist die Frage.
Wer war da? Ich merke, da kommt direkt der Wettkampfgeist raus. Ja, ja, die Schiedsrichter.
Aber irgendwie haben wir immer gewonnen.
Also ihr wart sehr erfolgreich auch auf den Battles unterwegs.
Ja, ja, wir waren erfolgreich durch unsere Bewegungen, die wir hatten. Die waren auch originell gewesen, ja, die nicht jeder hatte damals. Damalige Zeit.
Heute, sag mal ein paar Beispiele, da hau mal so
Wörter. Heute, wenn ich heute jetzt die Jungs da angucke im YouTube, das ist wahnsinnig, was die Jungs da machen, okay, also das ist Respekt. Also was
aber sich damals, entwickelt hat. Zum Beispiel, was der Ibo mit dem Eddie gemacht hat, Helikopter, ja, das heißt, das konnte keiner damals.
Hat keiner gemacht. Also,
kann man es beschreiben, so dass man sich vorstellen kann?
Ich habe den Eddie auf meinen Kopf genommen. Eddie war mit seinem Bauch auf meinem Kopf. So wie ein Helikopter, und dann habe ich ihn gedreht.
Okay.
Dann haben wir uns erst gemeinsam gedreht und dann blieb ich stehen und der Eddie hat sich weitergedreht.
Auf seinem Kopf.
Okay.
Ja, ja, und das sah natürlich genial
das
aus.
War, ja. Das kam sehr gut an auch. Ja. Das Publikum, wenn das gesehen hat, wenn man das so live sieht, das ist dann was ganz anderes. Ja. Das, ja. Du sagst, wow, was ist das
jetzt? Ja, weil man es einfach nicht für möglich hält. So.
Ja, ja, ja.
Aber habt ihr. Also, du ich glaube, das.
Achso.
Nee.
Also, nein, ich höre jeden Tag.
Nein, aber ich wollte deine Frage weiterführen, weil das schließt an deine Frage an. Weil,
ich sag mal. Ich war noch gar nicht fertig.
Wolltest du noch einen ja, Move doch, beschreiben? Komm, beschreib noch einen Move.
Du wolltest gerade was sagen.
Was gab es noch aus dem Helikopter?
Nein, durch diesen Helikopter also, konnte ich ihn auch noch mit einer Hand nochmal hochheben, so wie die jetzigen Zirkusleute halt. Also, ja, okay. Die Akrobaten halt, ja. Also, konnte ich ihn auf einer Hand dann so drehen und dann auf dem Kopf. Dann haben wir dann Moves gehabt. Unsere Mütterlieb unser zum Beispiel, die hat dann auf dem Rücken, nicht auf dem Bauch, sondern hast du die Person, die du auf dem Kopf hast, auf seinem Rücken halt.
Das war nochmal schwieriger.
Da steht der andere richtig mit seinem Rücken auf dem anderen auf seinem Kopf und dann der untere dreht sich und dann dreht er sich dann nochmal. Also sieht schon ganz spektakulär aus.
Genau, also es erinnert auf jeden Fall sehr an fast schon Zirkusartisten.
Das ist zirkusartistisch. Genau. Was ich heutzutage, die Jungs, die Breakdance machen, was ich da sehe, das ist auch richtig zirkusreif. Also richtig Olympia-reif, muss man
definitiv
sagen. Also diese Bewegung, was die Jungs machen, die Olympia-Turnen und so, können die vergessen, was die da machen.
Also damals haben wir in der Gruppe Chris zum Beispiel, der hat Windmühle gemacht, richtig schnell. Der Eddie hat gestreckte Windmühle gemacht, richtig schnell. Also das konnte damals keiner. Ja, wenn die Figuren da...
Was der Chris damals gemacht hat, wenn ich dazwischen gehen darf, was der Chris damals gemacht hat, ich habe ein paar Videos von damals gesehen, was die Jungs heute machen, die sind heutzutage immer noch nicht so schnell wie der Chris. Also das ist schon wahnsinnig, also ich weiß nicht. Damals 84, 85 oder 86, da war dieses Video aus Mainz, diese Battle. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt.
Noch nicht, nein.
Da gibt es ein.
Gibt es auf YouTube?
Gibt es auf YouTube.
Das können wir dann hier verlinken, Tobi, denk dran.
Und da kann man sehen, wie der Chris und so tanzt. Und da könnt ihr auch diese Moves dann auch dort gibt's, sehen.
Sehr gut, ja, das werden wir uns auf jeden Fall angucken.
Ja. Um Tobias Frage anzuschließen. Wir konnten ja schon so ein bisschen klären, wie es dazu kam, dass ihr, ich sage jetzt einfach mal sozusagen, gebucht wurdet oder eingeladen wurdet zu Shows oder so. Aber es hat ja schon auch so ein bisschen einen Charakter von, so jemand muss das ja dann auch managen. Das habt ihr dann selber gemacht wahrscheinlich, ne?
Also am Anfang haben wir das selber gemacht. Dann haben wir in der Gruppe unseren den Markus gehabt. Der Markus Löffel, der später German Spoon
gegründet hat
damals, ja. Der war halt auch, der ist auch immer abends mit uns auch ab und zu immer mit gewesen, ja. Und wir sind auch gute Freunde gewesen. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, dass er, weil er halt auch viele Leute hier in Frankfurt und Umgebung auch gekannt hat, bei seinem Vater, und die haben so eine Kneipe gehabt. So ein Restaurant gehabt, so ein Wirtshaus haben die gehabt. Der war Koch. Mhm. Und dadurch, durch viel rein raus, durch diesen Wirtshaus, hat er viele Leute gekannt, Kontakte gehabt. Dann haben wir dann irgendwann beschlossen, dass er unser als Manager dann fungiert. Und dadurch sind wir auch viel durch Deutschland dann auch hingekommen. Genau. Ja. Das war am Anfang dann durch ihn dann viel auch durchgeturnt haben, ja, in Deutschland.
Ich finde es auch immer so geil, wenn man diese Geschichten hört, dass was immer wieder so ein bisschen wiederkehrt ist, dass wenn sich so Gruppen zusammenschließen, dass man so guckt, wer kann was gut.
Ganz
oder wem liegt was besser, und das
wird
auch umgesetzt so.
Weißt du? Gefeilt.
Genau, darum wird dann gefeilt. Dass man sagt, okay, ich meine, klar, bei euch war es ja relativ klar, ich meine, klar, wenn jetzt, also einer, der nicht tanzen konnte oder nicht gekonnt hätte, der wäre nicht zum Breakdancer gefeilt worden.
Genau. Ja, klar. Das zum nicht, Beispiel, ne? Der eine kann ja nicht DJ, ne?
Genau.
Der kann ja nicht scratchen.
Aber dass
ja
man dann auch jemanden findet, dass man sagt, okay, warte mal, da gibt es aber auch einen in der Crew, der hat Kontakte, der kann gut vielleicht mit Menschen umgehen, der kann, was soll ich, vielleicht auch gut reden.
Ja.
Den machen wir zum Manager. Ne?
Der Markus hat damals schon ganz am Anfang viel Interesse an Musik gehabt. Er hat auch zu Hause mit Turntables rumgemacht, ja, und war sehr interessiert. Ja, und er hat immer ganz genau hingeschaut, wie der Eddie aufgelegt hat.
Ich muss auch dabei sagen, er hat auch insistiert immer dabei zu sein mit uns.
Genau, also er war...
Es hat lang gedauert, dass er mit uns dann auch rein kam.
Genau,
ja, also... Dass der Eddie dann okay gesagt hat.
Genau, also
ist nicht jeder so ganz einfach reingekommen.
Ja. Genau, wir haben ihm, ja, der ist mit uns, ja, ist ja auch egal. Fakt ist, der Markus war auch sehr an Musik interessiert.
Ja.
Und er konnte gut diplomatisch sein, aber manchmal auch knallhart, wenn es ums Business geht. Ja? Und das hat genau gepasst. Damals wurden wir gebucht als Viva the Crown und der Moses, der hat das gemanagt, knallhart. Ja? Konditionen ausgehandelt, das konnte er gut. Ja? Und so war er auch ein Teil der Gruppe und so ist er auch integriert gewesen, aber auch er war auch sehr interessiert aufzulegen. Ja, und dann hat er auch sehr viele Gigs gehabt, wo er auch aufgelegt hat. Also der hat dann auch seinen Weg gemacht, der Markus. Aber bei Viva the Crowns hatte er eine Managerfunktion gehabt, dass er die Gigs gemanagt hat, dass er Deals ausgehandelt hat.
Also er war nicht in der Kreativabteilung. Ja.
Bei Viva the Crown eher nicht. Später hat er seinen eigenen Weg gemacht als DJ, ja, das stimmt. Also er hat das dann
viel Erfolg auch gehabt.
Verwertet, was er so mitgenommen hatte mit Viva the Crown.
Ja, ich fand interessant, mich hat es interessiert, wie quasi das dann dazu kam, dass dann eben wie Tobi die Frage gestellt hat, ne, wie kam es, dass ihr dann durch die Welt, sag ich jetzt mal, oder durch Deutschland gezogen seid? Das muss ja aber auch irgendwie ein bisschen geführt sein. Ne? Also ich glaube, wenn man einfach einen wilden Haufen zusammenwürfeln würde, sag ich jetzt mal, der wo keiner weiß, was der andere tut, hätte das nicht funktioniert. Und ich glaube, dass bei euch, so, zumindest hört sich das so an bei euch, dass sich so ein bisschen klar, mit, ich sage jetzt einfach mal, Oberhaupt Rico Sparks, aber sich das alles so ein bisschen drumherum gefunden hat.
Ja, es wird immer professioneller.
Genau.
Immer professioneller.
Genau.
Ja, ja. Jeder wusste dann, was zu tun ist und so, ja. Das ist sein Part.
Genau.
Ja,
ist es dann auch so zum Business geworden?
Teil, ja. Aber wir waren halt Straßenjungs, wir waren keine Businessmänner gewesen.
Nee, genau, aber ihr konntet im Grunde machen, was ihr wolltet, nur man hat euch dann gesagt, wo. Oder? Nee?
Ja, so? Zum Teil.
Zum Teil.
Okay. Zum Teil, nicht immer, aber.
Ja. Aber, also,
wir waren ja auch, Naki und ich zum Beispiel, wir waren ja sehr bodenständig gewesen. Ja?
Auch
und
damals schon auch sehr damals reif gewesen. Ja.
Und wir wussten schon, wohin das führen könnte, dieser Weg, ja.
Wir haben ganz am Anfang schon unseren Führerschein gehabt, unsere Autos gehabt. Mhm. Das heißt, wir waren mobil, wir konnten überall hinfahren. Wenn wir, sagen wir mal, die Idee hatten, okay, jetzt fahren wir irgendwie nach Rom, da sind wir ins Auto eingestiegen und sind nach Rom gefahren mit dem Auto. Mhm. Ja? So ungefähr. Also wir waren eher sehr selbstsicher eigentlich, der Ibo, ich, der Eddie, wir waren, wie soll ich sagen? Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, auch wenn wir eine Gruppe waren, wir wussten, wann wir einen Schritt zurück machen müssen und wann wir einen Schritt vormachen müssen. Das heißt, durch die Bodenständigkeit. Wir haben damals Jobs gehabt, ja, kann man sich jetzt heutzutage gar nicht vorstellen. Jeden Tag im Club gewesen bis 4, 5 Uhr, 6 Uhr morgens und dann um 8 Uhr, 9 Uhr wieder auf der Matte bei der Arbeit. Ja. Haben wir immer gemacht. Also wir haben die Arbeit sehr ernst genommen, weil wir damals schon wussten, okay, es macht viel Spaß, ja, hier im Nachtclub mit Musik, mit Weibern und so. Aber das ist nicht die reelle Welt. Ja? Ah, die reale Welt findet woanders statt. Ja? Und da musst du deine Miete bezahlen, da musst du dein Auto bezahlen, ja? Da brauchst du Kohle, die jeden Monat auf dein Konto kommt. Also da waren wir eher schon bodenständig. Also nicht in so einer Märchenwelt unterwegs, sondern wir waren da schon sehr real unterwegs.
Weil mit den Gigs, die wir hatten, konnten ja nicht jeder seine Miete zahlen können. Ja, genau. So viel haben wir ja nicht gekriegt. Ja, deswegen, wir mussten trotzdem noch jeder seinen eigenen Weg nochmal gehen. Ja,
das heißt also, ich versuche es halt manchmal so ein bisschen auch vielleicht mit heute zu vergleichen oder so. Das heißt, ihr habt damals, das war, ich sage jetzt einfach mal, ein Hobby von euch?
Oder als Hobby hat es angefangen.
Als Hobby hat es angefangen,
genau. Es wurde schon ein bisschen professioneller, genau, aber wir haben dann gemerkt, okay, wenn es auch professionell ist, die Gruppe ist ja groß, ist ja gewachsen. Also das Geld, was du dort durch deine Gigs dann und durch unsere Shows dann reinkommt, davon kann keiner einen Monat lang leben.
Ja, genau.
Ja. Das war uns schon bewusst, natürlich, uns beiden. Ja.
Da hat uns eventuell auch die Familie ein bisschen oder die Familiengeschichte ein bisschen geprägt gehabt, denke ich mir mal. Unsere Eltern haben in der Fabrik gearbeitet, ja, und dann hat uns das schon sehr, denke ich mir mal, auch auf dem Boden gehalten.
Ja, das wollte ich sagen. Also es war nicht so dieses, wie du hast es Märchenwelt genannt, dass man da gesessen hat, gesagt hat, so eines Tages werden wir alle damit reich, sondern euch war schon bewusst, so, dass ihr nebenbei trotzdem ein reelles Leben führt. <Ja, ist. lacht> klar, das halt ausüben zu können, was ihr macht. Ne?
Man muss die Realität als auch so sagen, das ist die Realität gewesen.
Ja. Also von uns, es gibt also das war unser Part. Mhm. Vielleicht war das auch keine gute Entscheidung, das eher so als Hobby und nebenbei zu sehen. Vielleicht hätten wir uns da vielleicht viel mehr reinknien können. Aber wir haben das damals nicht so empfunden. Wir haben gedacht, Moment mal, also das macht uns Spaß. Mhm. Ja, das machen wir gerne mit. Ja, wir schwitzen gerne dafür. Aber wenn es nicht klappt, ja, wird es halt Ende des Monats die Miete.
Ja, ja, klar.
Ja, so. Mhm. Und deswegen hat uns das viel mehr Energie gekostet, dass wir unter der Woche nachts unterwegs waren, aber trotzdem auf die Arbeit gegangen sind am nächsten Tag. Also ich kann mich an Wochenenden erinnern, wo ich ohne Arbeit am Montag wieder auf der Arbeit war. Ohne Schlaf auf der Arbeit war. Wir sind vom Club zu Club gegangen, ja, Shows gehabt, ja, auch in anderen Städten oder auch in Frankfurt. Wenn du früher in Frankfurt bist, du Freitag in den Club gegangen, Samstag in den Club gegangen, Sonntag in den Club gegangen und in Frankfurt dann auch in verschiedenen Clubs, weil wenn Funkadelic um 5 Uhr morgens zugemacht hat, dann bist du dann weitergegangen in einen anderen Club, No Name, ja, oder gab's auch später nach No Name vielleicht auch Dorian Gray, da waren wir die ganze Zeit unterwegs, ja, aber wir waren trotzdem am Montag wieder auf der Arbeit.
Respekt. Ja. Wirklich.
Ja, aber ja, das im Ernst, das haben wir zum Teil auch gemacht.
Haben wir also auch geschafft.
Nicht, aber nicht in dieser Frequenz.
Ja. Aber man muss dazu sagen, wir haben keine Drogen genommen, wir haben keinen Alkohol getrunken.
Ja, das ist
das schon, wir haben nicht geraucht. Wir haben keine Drogen genommen, wir haben keinen Alkohol zu uns genommen.
Weil für uns war wichtig, durch diese Sport und diese Tanzen, was wir noch dabei hatten, dass das alles sauber bleiben musste. Ja. Und das, wie wir als die Älteren haben da sehr Auge drauf gehabt. Ja. Auch auf die Kleinen, so wie auf Pino und so. Und später, wo Pino dann so jeder seinen eigenen Weg gegangen ist, das ist dann den ihr eigenes Ding gewesen dann, ja.
Irgendwann war es vorbei mit dem Aufpassen.
Genau. Ja, sobald die bei uns waren, die haben auch Respekt gehabt, wenn die dann mit uns waren, dann die durften nicht rauchen, keine Zigarette, gar nichts, ja. Das war Tabu bei uns. Aber beim Eddie auf jeden keinen Fall, ja. War immer Tabu, ja.
Ich glaube, das wäre auch noch schwieriger.
Ich glaube, das hätte nicht funktioniert.
Körperlich hätte es.
Ja, deswegen. Du musst tanzen, du musst aufs Show gehen, ja. Deine Kondition muss passen.
Ja.
Weil wenn du zwei Moves machst, dann hechelst du da rum, dann kannst du nicht mehr weiter. Das ist auch, da ist auch das Lampenfieber noch dabei. Ja. Du tanzt ja nicht alleine.
Bei mir.
500 Leute, 1000 Leute haben wir ab und zu auch zwischendurch gehabt. Ja.
Also das mit dem Rauchen und Alkohol oder Drogen. Ich habe mitten in der Innenstadt gewohnt. Ja, ich habe viel als Kind mitbekommen. Die Drogenszene war früher nicht am Bahnhof, sondern eher zwischen Eschenheimer Turm und Altoper gab es da so eine Grünfläche. Da fand die Drogenszene statt und wir haben direkt in der Nähe gewohnt und da habe ich das ganze Elend schon mitbekommen als kleines Kind. Ja, das hat mich schon sehr abgeschreckt. Mhm. Ja, Alkohol oder das Rauchen, das habe ich alles als was Schlechtes von jungen Jahren an gesehen. Ja, und deswegen, das hat überhaupt nicht zu Sport gepasst, zu dem, was wir gemacht haben, hat es überhaupt nicht gepasst. Und wir haben auch keinen an uns herangelassen, der jetzt diesen Weg eingeschlagen ist. Die haben wir gar nicht, also diese Jungs, die haben wir gar nicht in die Gruppe mit reingenommen. Ja, die wussten,
die haben wir gar nicht wahrgenommen.
Genau, die wussten, wir wollen nichts mit solchen Leuten zu tun haben. Mhm. Ja, so konnten wir in der damaligen Zeit das Ganze von uns fernhalten, weil die Kernmannschaft eher so dagegen war.
Mhm. Ja. Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, das würde mich noch mal interessieren, und dann, weil das schließt noch mal eine andere Frage an. Kannst du noch mal grob, ich glaube, Pino hat es auch schon mal gesagt, aber kannst du oder könnt ihr noch mal grob sagen, einfach so in Jahren, wie lang dieser Zeitraum war? Das sind bestimmt 15 Jahre gewesen, die aktive Zeit, oder?
83, 84, 84.
Ab 83 haben wir angefangen, habe ich angefangen zu tanzen, ja. Bis 90er Jahre, glaube ich. Anfang 90er Jahre.
Bis?
Das waren so
89, glaube ich. 90 eher dann nicht mehr.
90 eher nicht mehr. Ende 80er. Das war so 7, 8 Jahre ungefähr.
Mhm. Okay, knapp 10.
Das war unsere aktive Zeit, ja.
Mhm. Und Naki, du hast vorhin gesagt, dass es dann quasi der Hype vorbei war. Ne? Oder
ja, ich will nicht sagen, mit dem Breakdance war der Hype weg irgendwie. Breakdance war nicht mehr so in. Ja,
aber ihr habt es ja trotzdem noch ein bisschen weitergemacht, oder?
Wir haben es immer noch weitergemacht, ja klar. Wir haben es noch weitergemacht.
Aber dadurch, dass es nicht mehr so in war, ist wahrscheinlich so, sind solche Teile wie zum Beispiel jetzt Battles oder Auftritte zu haben oder so, ist wahrscheinlich weggebrochen.
Die sind weggebrochen, die waren nicht mehr so. Ja. Das war nicht mehr so der Fall.
Das haben wir ja.
Da kam mehr das Musikalische dann im Vordergrund dann halt. Mhm. So mit dem Moses, mit dem Turbo, mit dem Snap-Geschichten. Mhm. Und dann fing das an. Und das war auch der Punkt dann, wo We Were The Crown ein bisschen so auseinander ging.
Mhm. Genau, also ja. Der Eddie hat das ja auch damals so mitbekommen. Also Breakdance, die Shows werden also rar und das Interesse für Breakdance, also Tanzshows, ist nicht da. Und der Eddie hat immer schon ein Feingefühl für Musik gehabt, ja, durch seine DJ-Tätigkeit. Er hatte sehr viel Gefühl für Musik. Ja. Wir haben ein kleines Studio bei Funkadelic in der Nähe, unter dem Keller vom Singkasten, haben wir einen riesen Keller gehabt. Da haben wir ein Tonstudio gebaut. Aufgebaut. Ja, also ein riesen Tonstudio gebaut, wo auch verschiedene Gruppen und Künstler, wo wir die Räume vermietet hatten. Und in diesen Tonstudios haben wir dann angefangen, oder hat der Eddie angefangen, Sachen aufzunehmen. Mhm. Ja, damals schon mit Commodore 64 aufgenommen. Mhm. Ja, Mixer organisiert, ich sag mal organisiert, ja. Oder Geräte organisiert, ja, die wir dann dort provisorisch aufgestellt haben. Später haben wir dann so einen Gesangsraum gemacht mit zwei Doppelscheiben und so weiter. Also Fakt ist, das Musikproduzieren ist dann mehr in den Fokus.
Mhm. Weil das war auch viel, hat dem Eddie auch viel gelegen, dieses dieses das Produzieren, das Musikalische, das war ja sein Leben gewesen, das war ja auch sein Herz gewesen. Mhm. Ja, und deswegen, er wollte unbedingt so ein Studio für sich, damit wir, damit er dann alles selbst konnte. Dann alles machen kann. Mhm. Ja, der wollte es ja immer machen. Dann haben wir dann, sind wir durch Zufall durch diese Halle dann, diese unten, diese Studio dann gekommen. Da haben wir ein riesen Studio aufgebaut, ja, mit unseren eigenen Händen alles. Das war schon viel Arbeit dahinter gesteckt auch.
Jetzt. Aber auch das habt ihr schon wieder zusammen gemacht
als Crew, ne? Als We Were The Crown haben wir gemacht. Also da gab es auch die Gruppe noch. Ja, also
das war mit Mitte 80, 85, 86 irgendwann.
Da genau, 86, 85, 86 wurde die, das Studio mit aufgebaut. Und da hat sich das schon so rauskristallisiert, wohin die Reise geht mit dem Eddie. Also man hat gemerkt, der Eddie, dem liegt das Produzieren. Also er hat einige Tracks produziert, aufgenommen. Und dann wusste man, okay, also das geht schon in die richtige Richtung. Ja, und dann hat man eine Plattenfirma gefunden, der seinen Single rausbringt. Und dann kam das. Genau, hieß es.
Rico Sparks.
Genau, und da.
Das haben wir unten in diesem Studio produziert, ja.
Also vorproduziert, sag ich mal.
Ja. Das wurde dann woanders dann nochmal aufgenommen.
Gemastert. Aber das hat so 87, 88 dann diese Wende genommen, dass wir dann nicht mehr tanzend unterwegs waren, eher so. Musikalisch dann. Mhm. Und dann waren die Breaker-Jungs
bisschen im Hintergrund dann,
ein bisschen so zurückgetreten. Wir waren immer noch als We Were The Crown unterwegs, aber eher, wir haben dann eher die Künstler unterstützt, die gerappt haben, die Beatbox gemacht haben, die DJ-Shows gemacht haben mit. Ja.
Und dann, also mich interessiert das irgendwie, weil ich habe so das Gefühl, also merkt man jetzt heute auch wieder, dass so Hypes ja trotzdem immer wieder zurückkehren. Ne? Also wenn man jetzt, also ich selbst beschäftige mich jetzt natürlich damit nicht so sehr, aber man weiß oder man merkt ja schon, dass auch Breakdance wieder da ist. Also es ist schon sehr präsent.
Das ist nicht weg gewesen. Genau. Das war irgendwie im Keller, im Versteckten ist das immer weitergegangen.
Das auf jeden Fall, genau. Ja, aber es kam dann auch wieder aus dem Keller.
Es kam dann mit dem, aus dem Keller wieder mit diesen Red Bull-Geschichten. Ne? Die haben sich dann irgendwie gesponsert und dadurch sind die wieder ganz oben wieder irgendwie.
Aber Red Bull hat das ja auch nicht einfach so gemacht, sondern die haben gesehen, dass Breakdance für junge Leute immer noch sehr interessant ist.
Ja, genau.
Ja, die haben gesehen, dass überall Jugendliche sich mit Breakdance beschäftigen, denen das richtig Spaß macht. Ja, und die wollten einfach das auf eine andere Bühne tragen. Ja, ja. Und so hat sich das auch mit diesen großen Veranstaltungen, Breakdance-Veranstaltungen dann entwickelt, dass das auch wirklich auch auf YouTube oder so, millionenfach angeklickt wird, die kleinen Moves, die Jugendlichen heutzutage machen.
Aber es ist halt mit vielen Sachen so. Also auch gefühlt war ja auch mal, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, ein bisschen mit dem Skateboardfahren beschäftigt, hat man da ja auch das Gefühl gehabt, es gab diese krasse Welle, die war dann irgendwann weg. Es war aber nie ganz weg, aber kam dann auch irgendwann wieder. Und mit dem BMX-Fahren das Gleiche, also so alles, was so in dieser Zeit, das war ja so in etwa eine Zeitepoche, so dieses BMX-Skaten, Breakdance.
Ja, Ende der 70er,
das genau. War so, genau, das ist alles nochmal wiedergekommen. Also, ne, war nie weg, aber irgendwie kam nochmal
war irgendwie
so,
nie weg.
Ja, nicht so weg auf keinen Fall, ja. Aber es gab nochmal so ein
so ich glaube, in der Mode ist es auch so.
Ja, das haben wir schon öfters.
Alle 20, 30 Jahre kommt die Mode wieder.
Meine Kappe ist 34 Jahre.
Siehst du?
Das finde ich so bemerkenswert, finde ich. Also, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mit wem, aber ich habe mit irgendjemandem drüber gesprochen, wie. Also man muss immer gucken, natürlich wie alt man ist, ne? Aber die Frage war so, wie alt muss man sein, um zum Beispiel eine gewisse Mode so zwei- oder dreimal erlebt zu haben? Ne? Also als Beispiel jetzt, keine Ahnung, Bomberjacken zum Beispiel. Habe ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal.
Also ich habe meine aus der
8. Klasse. Aber mitbekommen, dass es wieder genau. in ist.
Ich behalte also. Das alles einfach.
Ja, ist perfekt. Du bist ja bei dir. Tobi hat einen Kleiderschrank, der hält eh
alles. Meine CDs alle noch im Keller, weil ja, die für mich eine besondere Bedeutung genau. haben, zumindest ein Teil davon. Ja,
alle hast du noch.
Ich habe alle meine CDs, ich habe keine.
Alle?
Ich habe alle, aber selbst okay. die, die nicht mehr gehen.
Also.
Ja, wir haben darüber gesprochen. Es ist, gut, ein Schub, es ist ein Umzugskarton voll.
Naki hat seinen alten Ghetto Blaster auch noch, oder noch einen?
Ghetto Blaster habe ich da, die ganzen Vinylplatten, tausende von Schallplatten habe ich da. Meine Kinder sagen auch schon, Papa, um Gottes Willen nicht verkaufen, wir wollen das erben.
Das ist krass. Ich habe gerade gesagt, die sagen, um Gottes Willen nicht anmachen.
Um Gottes Willen, okay. Was willst du damit, habe ich fast gedacht, aber so rum ist ja viel besser.
Nee, ich habe noch meine alten Turntables, ich habe auch normal, also neuen Controller und so weiter, aber ich habe meine Turntables immer noch, die 12-10er. Manchmal lege ich auch auf, wenn ich mal ein bisschen relaxen will, auch ein paar alte Platten, ja. Die staube ich mal ab und lege sie drauf. Also das ist sehr schön zum Relaxen.
Das wäre auch meine Frage.
Wegen der Musik?
Nee, allgemein.
Was denn?
Naja, also wenn du jetzt auf die Musik einsteigen willst, noch würde ich gerne...
Ich wollte wegen Musik fragen, weil auch um Breakdance zu tanzen, muss man ja sagen, brauchte man schon eine bestimmte Art von Musik. Ne?
Ja.
Und auch das war doch damals vielleicht gar nicht so einfach, dran zu kommen. Ja.
Ja, aber da haben wir ja unseren Eddie gehabt.
Wollte ich gerade sagen, der hat dann wahrscheinlich die heißesten Scheiben.
Ich kenne mich nicht so aus, aber habt.
Sorry, das wusste
ich. Damals gab es ja hier in Frankfurt ja nicht so viele Schallplattengeschäfte gewesen. Da war eine, wie hieß die? In Hanau irgendwo war doch einer.
Ja, und dann später.
Du hast du nicht alles bekommen überall. Ja. Später gab es dann viele, aber damals später in den 80er Jahren.
Später kam dann City Music am Bahnhof.
Mhm. Ja.
Ja, später. Da konnte man dann Importplatten, eine Platte, ein Single, 30 D-Mark.
Mhm.
So.
Das war schon viel Geld gewesen.
Also viel investiert damals in Schallplatten. Also wenn ich meine Schallplattenwand sehe, da sehe ich mindestens 300.000, 400.000 Euro. Ja. Tausende von Platten, wo wir jedes einzelne mit D-Mark gekauft haben.
Mhm. Ja. Nicht besorgt.
Nee, konnte man. Man konnte einiges besorgen. So, aber Schallplatten sehr schwierig. Ja, sehr klar. Schwierig. Ich war einmal in New York, habe mir einen Batzen Schallplatten gekauft. Fifth Avenue war ein geiler Schallplattenladen. Ja. Meine ganzen Klamotten, die musste ich dort lassen, damit ich die Schallplatten nach Deutschland bringen konnte. Ja.
Aber da sagt er, hat der Zoll nichts gesagt bei Platten, war okay.
Nee.
Damals war es nicht so.
Ja, gut, stimmt.
Heutzutage Amerika-Reise ist immer so ein Horror.
Nee, vor allem, ich habe mir halt gedacht, weil Klamotten war ja manchmal schon so ein bisschen, wenn du zu viel Kleidung dabei hast, war er auch schon so ein bisschen kritisch. Aber gut, Platten ist vielleicht okay.
Ja, was ich fragen wollte, habt ihr dann... wenn
Pardon?
Ja?
Mit Platten. Ich habe einmal Probleme gehabt. Wir sind von Miami aus nach Richtung Bahamas und da musste ich meinen Koffer mitnehmen und im Koffer waren Platten, so 20 Stück oder so, die ich irgendwo in Miami gekauft habe, Miami Sound damals.
Mhm.
Ja. Und die Grenzbeamten in Bahamas haben gesagt, was wollen Sie damit? Was möchten Sie? Ja.
Das ist keine Frage.
Was ist das? Ja, so.
Kann ich mich erinnern, ne?
Ja, ja. Und dann
weiß ich gar nicht mehr.
Und damals habe ich noch einen türkischen Pass gehabt. Ja, und das haben die auch ganz komisch gefunden. Ein Türke gesehen. Mit Schallplatten auf Bahamas.
Geile Kombi, ja.
Und naja, bis ich dem erklärt habe.
Der wollte jetzt seine Bongos noch dabei.
das wäre natürlich, ja, das wäre natürlich genial gewesen. Sorry, Tobi.
Nee, das ist viel interessanter gewesen. Ne? Bei mir ist es nur eine Wissenslücke, aber wenn ich wenn ihr so Battles gefahren seid oder zu Auftritten, habt ihr dann immer eure Lieder gehabt oder auf die ihr trainiert habt? Oder war das so, dass ihr dann auch irgendwie spontan auf andere Lieder das machen musstet, aber weil halt vom Beat her das ähnlich war,
das auch waren,
funktioniert hat?
Das waren schon andere Lieder.
Ja?
Das waren nicht unsere eigenen am Anfang. Ja? Das waren andere Lieder, andere Beats, was der Eddie aber immer geändert hat. Ja, der hatte so seinen eigenen Mix gehabt.
Okay.
Darauf haben wir dann immer auch getanzt. Und das war dann unsere ganze Choreografie dann auf das basiert gewesen.
Okay, aber bei Battles musstest du ja auf...
Bei Battles, da war halt ein DJ, der hat dann irgendwas reingehauen.
Das war ein Beat, das hat bestimmte Beat pro Minute gehabt, das wusste man. Okay. Ja.
Und dann konnte und
dann lief das schon. Ja, das war ja...
Aber bei diesen Freestyle-Battles, da kannst du nichts vorprogrammieren. Nee, das ist dann halt...
Ja, nur nochmal so festhalten hier. Ach so, weil der Pino hat es ja auch gesagt, aber ihr hattet ja auch Namen.
Ja.
Weil waren eure Breaker-Namen, die haben wir noch gar nicht.
Mich kannte jeder als Incredible Feet.
Ja, ja mich Nakini.
Nakini?
Mhm.
Incredible Feet.
Incredible Feet, ich war halt sehr schnell mit den diesen Schritten und so, deswegen hat mich der Eddie damals in Incredible Feet.
Geil.
Wie so, ein bisschen wie Superhelden, finde ich, diese Namen. Ja. Nein, die ganzen Breaker-Namen, die ich mal gelesen habe, das war so, ich mag das, ist cool.
Super. Ja, es hat ja auch immer irgendwas, also die kommen ja auch irgendwo her, das finde ich halt geil. Die
genau,
haben also schon irgendwie immer irgendeinen Bezug. Ne?
Musstest du ja. Du musstest ja irgendwie, du musst ja irgendwie einen Künstlernamen dann haben.
Ja, genau. Ja,
das war Pflicht.
Der Chris hatte Formula One und wie hießen die anderen? Hab alle vergessen.
Mensch.
The Force, Whiskey Lee.
Genau.
Also ich muss gestehen, also abseits der akrobatischen Geschichte.
Mütterlieb, Samson.
Wie hieß er?
Samson.
Ja.
Okay.
Weil er halt lockige Haare gehabt. Also war so ein Riese gewesen, ja, war so richtig gebaut.
Wie der Samson von der Sesamstraße.
Ja, sehr gut.
Den haben wir Samson genannt.
Sehr gut.
Samson.
Also ich war immer groß, ich fand am beeindruckendsten war für mich auf jeden Fall natürlich dieser Akrobatikteil. Weil ich glaube auch, also einfach vom Zuschauen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, dass es auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend ist. Plus man auch eine gewisse Körperbeherrschung plus Kraft braucht. Aber was ich immer auch sehr beeindruckend fand, war, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie, weil es gibt ja auch beim Breakdance gibt es ja verschiedene Styles. Ne? Also was, oder es gibt Namen für die verschiedenen Arten von Tänze, ne? Ist es nicht so?
Es gibt einen Uprock und dann Breakdance. Ein Uprock ist wieder, wo du oben dann halt...
wie heißt so dieses, wenn die sich bewegen wie ein Roboter?
Roboter.
Robot.
Ja.
Robot.
Das ist so.
Das ist Robot.
Electric Boogie.
Und Electric Boogie, das habe ich gemacht. Ach genau.
So. Das ist aber nicht Robot, das ist Electric Boogie.
Es gibt Electric Boogie, es gab dann Pappen, es gab dann so verschiedene andere... hat sich dann viel entwickelt.
Genau, das meine ich. Es gab schon so ein bisschen so kleine Abstufungen im Sinne von, dass es verschiedene Namen gab.
Popping, also Breakdance ist eher...
Popping.
Genau, Breakdance ist eher, wenn du am Boden turnst, die Figuren Sachen machst. Ja.
Mhm.
Und dann
Electric Boogie war halt dann oben, wo du diese Welle dann machst mit den Armen und so.
Genau.
Das war dann das. Und dann gibt es da noch diesen Robot, das war dann halt mehr so wie ein Roboter halt. Ja,
genau.
Da war halt auch einer von uns dann, der Longi.
Ja.
Auch einer, also Weltklasse gewesen.
Weltklasse-Typ gewesen, auch, der auch mit uns 84, als wir Weltmeister wurden, auch zusammen getanzt haben. Ja. Der konnte heute immer noch, der kann das, diesen Roboter, der war Wahnsinn.
Er macht das, oder er hat das jahrelang.
Der hat das jahrelang professionell gemacht. Ja. Der hat Masken aufgehabt und dann stand dann stundenlang da bei Bühnen und dann kommen die Leute vorbei und dann bewegt er sich, die Leute stecken sich. Also der hat schon damals also gemacht, 80er Jahre. Also, das war schon bewundernswert. Mit seinen Masken und so, das war schon.
In welche von diesen Richtungen gehört der Moonwalk?
Moonwalk gehört mehr zu Electric Boogie.
Ja, ja? Okay.
Ja. Und das war der Anfang eigentlich gewesen von Michael Jackson.
Ja.
Der Moonwalk.
Der hat er hat den noch nicht erfunden, oder? Ich wollte ihm jetzt Ruhe und Frieden nicht zu nahe treten, aber...
Das geht bis James Brown.
Ja, ich wollte, es geht weiter
das
zurück.
Das geht
ne?
zum James Brown ja. zurück. Also weil er diesen James Brown Move, die kennt ihr ja bestimmt.
Ja, ja.
Und er hat das gesehen und dann...
Abgeleitet.
Und er hat das dann abgeleitet. Okay. Und damals diese Blitzlichter vom Diskothek, weißt du, dann sah das aus, als ob also so gleiten würde.
Ja, genau.
Das hat er dann versucht zu machen. So kenne ich das.
Mhm.
Also so ist mir das bekannt von damals.
Weil das, da gibt es nämlich auch, das fand ich immer, das, da gab es nämlich auch dann extreme Abwandlungen davon, wie die Leute dann über den Boden gleiten und.
Das ist auch Wahnsinn, was die heute machen.
Mhm. Ja. Keine Ahnung. Das, da dachte ich auch immer so, okay, wie haben die das gerade gemacht? Was hat der da gerade gemacht? Also sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Aber auch da hat sich die Musik ein bisschen verändert, oder heutzutage? Ich sag jetzt mal, die Musik, zu der man Breakdance macht, ist nicht mehr oldschool, oder? Also das ist auch weitergegangen.
Ja, ne? Ja, das hat sich extrem verändert. Also wenn ich mir die alten Breakdance-Lieder anhöre, ja, das ist komplett anders. Komplett anders.
Aber die Jungs, wenn die da waren, zum Beispiel bei diesen Red Bull-Geschichten da tanzen, die
machen das
die
ja
machen
noch
das immer noch auf diese Oldschool-Beats. Genau. Die machen das immer noch auf diese, nur auf diese Beats machen die dann und mixen die da rum. Also das ist immer noch diese Oldschool, aber diese neue Lieder, das ist ganz anders irgendwie.
Habt ihr heutzutage noch was mit Breakdance zu tun?
Ich nicht.
Ja, das reale Leben hat uns überholt.
Nee, weil ihr das gerade so gesagt habt, weil ihr scheint es ja trotzdem zu verfolgen.
Ja, also, ja, wir verfolgen so, das also natürlich, aber so direkt, indirekt, ja, aber ja. Direkt nicht mehr.
Wenn ich beim Swipen irgendwo mal draufklicke, wo die Jungs tanzen, ja, dann bleibe ich drauf und gucke, was die da so machen. Ja.
Was passiert dann mit dir? Also ist es.
Also bleibe ich halt, ja. Wenn die gut sind, dann gucke ich mir das schon bis zu Ende an und sage, das
war gut.
Das haben wir. Nee, das haben wir auch irgendwann mal gemacht. Aber die Zeit, man muss. Ja, ich nehme eins.
Ja. Ja, alles gut.
Danke. Also. Zeitgeist, wie gesagt, man darf ja, ich bin bald 60, ja, und dann kann ich jetzt nicht irgendwie anfangen zu sagen, ich fange mal wieder an.
Das meinte ich ja nicht. Ich meinte jetzt irgendwie in der Musik verbunden sein oder irgendwie in der kulturellen Szene oder irgendwie unterwegs zu sein.
Ja, also
oder?
Mit Musik, also bei mir ist es so, mit Musik bin ich auch dann später noch verbunden geblieben. Ich habe sehr lange aufgelegt und mache auch gern zu Hause auch ein bisschen Musik. Und wenn ich demnächst in Rente gehe, ja, will ich eventuell auch mal als hobbymäßig mal was produzieren, weil ich habe auch sehr viele Ideen. Auch in die Richtung Vocal House oder so rhythmische Klänge. Ja. Also es liegt mir und ich habe aber jetzt keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Also es schlummert, ja. Also wir warten auf den Hype.
Genau. In 2, 3, 4 Jahren könnte sein, dass da was kommt.
Sehr gut. Aber das hätte mich auch interessiert, das wäre nämlich auch nochmal so eine Frage gewesen, weil also es gibt ja verschiedene, Modelle, die eintreten können, wenn Leute, ich sage jetzt einfach mal, früher in der Vergangenheit etwas sehr aktiv betrieben haben. Sprich, es hätte ja auch sein können, dass ihr sagt, weiß ich nicht, wir haben jetzt eine, keine Ahnung, Breakdance-Schule aufgemacht oder sowas. Also als Beispiel, so, ne? Oder es gibt halt Momente, wo man, wie jetzt ihr auch gesagt habt, so okay, wir sind irgendwann da raus, ich sage es einfach mal, rausgewachsen oder... Ibo hat gesagt, das reelle Leben hat euch ein bisschen mehr eingeholt oder eingenommen. Und es gibt aber auch, finde ich, manchmal leider, und das finde ich dann eher traurig, das macht bei euch nicht den Eindruck, aber dass es so Leute gibt, die sagen, die dann so vielleicht daran zerbrochen sind so ein bisschen, weil sie ständig dieser alten Zeit zu sehr hinterher laufen. Ja, genau, ja. Nicht weinen, aber laufen und sagen, ja, oder einem Erfolg, der nie wirklich eingetreten ist. Weißt du, so. Oder Leute, die sagen, und das war ja bei euch zum Beispiel nie so, das fand ich auch vorhin sehr wichtig, dass ihr das gesagt habt, dass ihr schon damals zu der Zeit trotzdem immer noch
bodenständig
wart und ein reelles Leben nebenbei hattet. Das heißt, dass dieser Punkt, wo man sagt, mein Traum hat nicht geklappt und daran bin ich zerbrochen, das hätte theoretisch gar nicht passieren können, ja, weil.
Oder,
bitte?
Ja, okay, ich weiß, was du. Entschuldigung, wenn ich unterbreche.
Ja, mach.
Ja, oder man wie du gesagt hast, weint den vergangenen glorreichen Zeiten hinterher.
Oder so, ne? Oder, oder sowas, genau. Aber das, ich glaube, das tritt nicht ein, wenn man wie bei euch beiden, also zumindest macht ihr den Eindruck, dass das einmal durch diese Bodenständigkeit, die damals schon da war, aber auch man kann heute darauf zurückblicken, man kann sagen, ey, das war einfach alles geil. Aber, und das Aber ist da wirklich sehr klein, das Leben hat halt einfach dann einen anderen Weg genommen. So, ne? Sondern, weil ich sag mal so, hart gesagt, ich muss jetzt einfach mal, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht wieder zu sehr in dieses Fußballthema dann gehen, aber als Fußballvergleich nehmen, jemand, der, es gibt Leute, die spielen als Kind, die wollen Profi werden, die werden es nie, die zerbrechen daran, weil sie nie Profi geworden sind. Die zweite Version ist, du wirst, sag ich jetzt mal, Profi oder du wirst, oder Fußball bestimmt dein Leben und dann wirst du danach halt meinetwegen Trainer oder Fußballmanager oder irgendwas, das trotzdem damit zu tun hat. Das heißt, du wirst bis zur Rente da nicht rausgehen. Das ist die andere Version. Oder,
du spielst immer noch.
Du spielst immer noch, wie der Tobi.
Aber nicht mehr da, wo es sein sollte. Genau. Also die guten Zeiten werden überschattet, weil man nicht aufhören kann.
Genau.
Also zum Glück sind wir nicht daran zerbrochen irgendwie. Ja. Aber ich bin glücklich, das miterlebt zu haben.
Genau.
Ja, dabei gewesen zu sein. Ja.
Man muss dazu sagen, die Arbeit, die wir damals
reingesteckt haben meistens.
Nein,
nebenbei
die Tätigkeit, also unser Arbeitsfeld, wir haben einen sehr guten Arbeitgeber gehabt, ja, der uns in jeder Hinsicht auch unterstützt hat.
Mhm.
Ja, wir haben uns bei der Arbeit auch sehr
wohlgefühlt, häuslich gefühlt. Ja.
Ja, also, da war so auch eine familiäre
Atmosphäre.
Wir haben uns sehr behütet gefühlt, weil wir waren in jungen Jahren in einer Firma, die uns auch ein bisschen unterstützt hat. Und wir wollten diese Menschen auch nicht
enttäuschen oder
enttäuschen.
Hängen lassen, ja.
Und das hat uns auch ein bisschen geformt, sage ich mir mal. Der Ibo ist über 25, 26 Jahre in dieser Firma gewesen und ich bin auch um die 25, 26 Jahre in dieser Firma geblieben.
Mhm.
Das heißt, wir haben uns dort wohlgefühlt, aber wir konnten draußen auch austoben.
Mhm.
Ja? Und wir haben auch vieles, also wir haben wirklich viel Spaß gehabt, wir haben vieles mitgenommen. Und wir haben niemals hinterher getrauert. Ja, hier, warum ist Breakdance nicht mehr so in wie in den 80er Jahren? Oder warum sind wir nicht so berühmt? Oder warum sind wir das nicht? Das haben wir gar nicht so in den Fokus gestellt, sondern wir haben das Beste daraus gemacht, aus unserer Sicht.
Ja, definitiv.
Und wenn ich im Nachhinein das Ganze so mir betrachte, dann denke ich, ja, ich könnte mir auch vorstellen, mal einen Jugendclub zu führen und die jungen Menschen, die Kinder, einen Raum zu geben, wo sie wirklich ihren Fantasien oder die Fantasien ausleben können oder ihre
Kreativitäten
ausleben können, genau, die Kreativität ausleben können, wo sie einfach die Möglichkeit haben, auch das zu machen, worauf sie Lust haben.
Mhm.
Ja, diese Leute einfach so mit begleiten.
Mhm.
Das könnte ich mir eventuell auch vorstellen.
Mhm.
Ob das jetzt was Breakdance anbelangt, was da Tanzen anbelangt oder ob das jetzt Musik anbelangt, aber man kann einfach Hilfestellungen dann geben. Das könnte ich mir dann auch vorstellen. Aber wir sind im, wie sagt man, im echten Leben und da müssen Brötchen gebacken werden.
Und immer noch die Miete bezahlt werden, ja. Ja, ja, das stimmt. Nee, aber ich finde es schön zu hören und vor allem finde ich auch immer interessant und das auch ihr habt da so ein paar Themen auch angerissen mit dem, dass es euch damals auch sehr geholfen hat, also nicht nur so eine Passion zu haben, sondern auch Anlaufstellen zu haben, jetzt dann, die ihr auch selber geschaffen habt teilweise, Rückzugspunkte zu haben, wo ihr trainieren könnt, wo ihr irgendwie euch ausleben könnt. Das fehlt manchmal, glaube ich, ein bisschen heutzutage. Ja, oder anders vielleicht, es ist vielleicht da, aber wird manchmal nicht, entweder nicht genutzt oder nicht genug beworben.
Du hast es am Anfang gesagt, diese Wertschätzung, das ist irgendwie verloren gegangen. Irgendwie. Mhm. Durch zu viel Information von überall und durch diese Handys und so irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht, früher war das irgendwie viel wertgeschätzt worden von diesen ganzen kleinen Gesten, kleine Bonus, die wir immer bekommen haben. Ja.
Ja.
Und heutzutage irgendwie, ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, ob ich falsch liege oder nicht. Aber
die Jugend, ja, wir haben das schon öfters thematisiert.
Ja. Ja, ich bin da auch ein absoluter Verfechter davon.
Ja.
Ja.
Wir waren beim Thema Musik, oder hast du noch eine Frage, Tobi?
Nee? Ich könnte stundenlang zuhören.
Ja, ich auch.
Ich auch. So, ich weiß nicht, das ist so.
Wir waren beim Thema Musik noch. Und zwar gibt es bei uns eine kleine Mini-Rubrik in Sigis Bar. Und zwar gibt es eine Jukebox. In dieser Jukebox sind natürlich Songs drin. Und diese Songs, die in dieser Jukebox sind, kann man auf Spotify in Form einer Playlist nachhören. Mhm. Und die Gäste, die bei uns sind, haben die Aufgabe, nein, die haben die Pflicht eigentlich.
Okay.
Die haben die Möglichkeit.
Die haben die Möglichkeit, ja. Das kann ein Song sein, es können auch mehrere Songs sein, die ihr uns jetzt sagt, möglichst spontan natürlich, und dann können wir die da gerne auf diese Playlist setzen. Ich würde gern, einfach um euch gleich schon mal ein Beispiel zu geben, aber es kann, muss nicht um, also für mich geht es heute in die Breakdance-Richtung auf jeden Fall, muss es bei euch nicht, also ihr könnt auch ganz andere Lieder drauf machen. Ich habe zwei. Andere würden jetzt sagen, war ja klar, dass der kommt, aber ich würde auf jeden Fall Rocksteady Crew drauf machen. Und der Song heißt auch Rocksteady Crew, oder? Wo dieses Hey You, the Rocksteady Crew?
Ja. Yeah.
Da heißt Rocksteady Crew auch der Song, ne? Genau, den. Der ist nämlich richtig gut. Und, weil ich den Beat richtig geil finde, ich glaube, der Song heißt Supersonic.
Planet Rock.
Ist es von Planet Rock?
Das ist Planet Rock.
Aber das ist so eine Frauenstimme, die das die ganze Zeit sagt. Da rappt auch eine Frau. Wir werden es gleich mal raussuchen. Ich glaube, es ist nämlich, ich weiß nicht, ob es Planet Rock ist, aber der Song ist auf jeden Fall Supersonic.
Planet Rock ist vom Afrika Bambaataa.
Genau. Also, den nimmst du? Okay, Planet Rock ist Afrika Bambaataa. Supersonic, wir werden gleich rausfinden, wie die Gruppe heißt.
Ich bin völlig überfordert.
Ist nicht schlimm, Tobi.
Supersonic, ach, ich weiß, was du meinst. Weißt, das ist was anderes, ja.
Ne? Aber der ist auch, ich finde, der hat auch einen sehr guten Beat. Soll ich dir ein paar Tipps geben, Tobi? Ich habe viele, nee, so Musik. Du bist raus.
Ich überlasse das Feld den Profis.
Ja. Rapper's Delight nehmen. Das okay, ist auch kein Breaker-Lied,
ja,
aber
da
das, hat
drauf,
mich,
ja,
das hat mich sehr, wie sagt man,
beeinflusst,
mitgenommen damals, wo ich, der Sound war genial. Also wo ich das erste Mal das auf Platte gehört habe, ja, richtig schön laut. Also das hat.
Für Master Flash meinst du?
Rapper's Delight nennt sich das.
Ja. Der Song ist Rapper's Delight, das ist, glaube ich, Sugar Hill Gang.
Sugar Hill Gang.
Ja.
Ach, ich will
ja.
Auch starker Song, ja. Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich zum Hip-Hop, auch, wie wir es ja jetzt
auch
nennen.
Auch die Texte und so weiter, das war, also damals, das ist ja.
Ich habe das ja später erst entdeckt, ja, weil mein erster, sag ich ehrlich, Rap-Hip-Hop-Song, den ich gehört habe, war also so. Andere sagen ja N.W.A., ich bin sogar noch ein bisschen später eigentlich dazu gekommen. Bei mir war es wirklich Dr. Dre und The Chronic, also das Album,
ja,
und so. Und habe dann damit aber natürlich auch angefangen zu gucken, okay, was war denn so davor, was gab es denn noch so davor? Und dann bin ich halt auf diese ganzen, oder auch, du hast von Miami-Musik genannt, ne?
Miami Sound.
Das
kam ja viel später.
Das kam später, genau. Aber,
in den 90er Jahren.
Genau, aber das war auch, finde ich, so eine Ära, wo viele gute Sachen dabei waren.
Ja.
Also hat auch einen ganz speziellen Sound gehabt und wurde auch oft zum Breakdancen benutzt, ne, weil es auch von der Geschwindigkeit.
Ja, die Geschwindigkeit, dieser Beat war ganz. Ja.
Genau.
Luke Skywalker.
Ja, genau. To Life Crew.
In Amerika ist das ja auch. Amerika ist ja groß. Gibt es einmal diese Westküste und dann die Ostküste. Ja.
Ja.
Und beide Seiten haben Hip-Hop angefangen.
Ja.
Unabhängig voneinander irgendwie. Und die haben ganz verschiedene Dings gehabt. Wie sagt man?
Stile
gehabt, ja, ja, irgendwie. Ja, das war schon auch interessant, auch
man konnte
diese Entwicklung zuzugucken. Das war schon interessant gewesen. Ja.
Ich habe doch einen.
Ich bin gespannt.
Okay.
Weil jetzt ist doch irgendwie durchgesickert ist bei mir.
Ja, hat mal gedauert.
Konnte in meinem Kopf. Ja. Nee, weil ich habe ja immer gesagt, also meine erste Kassette war Ice Cube Predator.
Ja.
Meine erste CD war Ice-T Rhyme Pace.
Mhm.
Aber das erste, was ich im Kopf habe, was ich gehört habe von Daniel, ein Skater, von der, mein Klassenkamerad von der, auf der Hauptwache, war Run DMC mit Down With The King.
Siehst du?
Der kommt drauf. Weil das war tatsächlich, da hatte ich noch nichts und da habe ich den gehört. Und ich weiß nicht, ob ich das vorher überhaupt schon mal gesagt habe, weil es ist mir gerade eingefallen, dass das so, hatte ich dann später auch auf Kassette, aber das war, kennst du noch in der Schule sitzen mit dem Walkman und dann jeder einen so einen Stöpsel in deinem Ohr?
Jeder aber nur einen, genau.
Ja, ja, früher gab es halt nicht mal die Stöpsel, aber da gab es schon die Stöpsel, deshalb konnte man
nicht. Ja, ich weiß.
Nicht diese Schaumstoffdinger da.
Die Kopfhörer mit dem ganz dünnen Draht oben, die man auseinanderbiegen musste.
Ja, 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 genau.
Also eine Sache muss ich abschließend noch sagen, und zwar, da gehen wir jetzt nicht zu sehr drauf ein, aber ich wollte es einfach mal hier angemerkt haben, während wir zwei quasi Breakdance-Größen vor uns sitzen haben. Der Tobi hat mal ein Tanzbattle mit einem Synchronpurzelwurm im Kreis gewonnen. Wollte ich nochmal kurz gesagt haben.
Auch wurde besprochen. Die Folge mit Feis reingehören, weil der das von der anderen Seite gehört hat.
Genau.
Muss ich das wollte ich nur mal kurz sagen, ja. Doch, okay. Für die Jungs, die können sie nicht jetzt im Dunkeln mehr. So, wir waren auf Ibiza.
Okay.
In so einem Club und da war auch eine Disco. Und da wurde damals die Popstar-Staffel mit, da kamen Broses später raus. Und okay. Alle, da sind alle, die rausgeflogen sind, da waren auch nicht nur Sänger, also die waren alle Sänger oder dachten auch, sie wären Sänger. Immerhin haben sie es ins Finale geschafft. Aber auch viele gute Tänzer dabei gewesen. Ja. Unter anderem der Choreograf. Und die rausgeflogen sind, sind dann abends immer in die, also es wurden immer mehr, die dann auch in die Disco gekommen sind.
Die durften halt dann abends feiern gehen, weil die nicht mehr Teil der Show waren.
Das heißt,
okay. Ne, so.
So, und dann waren wir halt da drin und wir haben halt unseren Spaß gehabt. Und die haben das halt ein bisschen ernster genommen. Konnten auch schon gut tanzen und dann haben die, gab es dann halt so ein Battle. Und ich
die haben sich irgendwie wir haben Quatsch gemacht. Und die haben sich aber irgendwie herausgefordert gefühlt.
Und haben dann
so, die konnten aber auch wirklich alle tanzen. Also die konnten es auch gut.
Ich nicht mal annähernd. Und dann war ein Animateur dabei.
Ja.
Und dann haben wir uns abgesprochen und dann haben die den riesen Kreis gehabt und alle stehen auf der anderen Seite und gucken und wir haben da richtig so die Show gemacht, bevor wir die Moves machen. Und die gucken uns so an und denken, so was kommt jetzt? Und dann sind wir einfach gleichzeitig im Kreis, haben einen Purzelbaum gemacht, sind vor denen stehen geblieben und haben so die Arme überkreuzt und haben die so angeguckt. Und ich habe das in dem Augenblick gar nicht so wahrgenommen, aber das muss ein perfekter, synchroner
Purzelbaum sein. Ja, der war sehr synchron. Man muss dazu sagen, dass die Sympathie der ganzen Menschen in dieser Diskothek waren halt eher auf unserer Seite, weil die halt auch, ich sag mal so, das Auftreten von den ausgeschiedenen Leuten aus dieser Show war schon relativ arrogant. Ja, die konnten alle super tanzen, da waren auch echt Talente dabei, aber es war so ein bisschen, das hat da nicht so hingepasst, weil da war die Leute.
Was wollt ihr dann hier?
Ja, die Leute haben da, genau, die Leute haben da halt einfach Party gemacht. Und deswegen war halt das Lustige war dann, dass halt der Jubel bei diesem Synchronpurzelwurm so groß war, dass wenn man
sehr gut
eigentlich gewonnen hätte.
Wenn man das Publikum gefragt hätte, wer sind jetzt die Besseren, dann wäre auf jeden Fall klar gewesen, dass das.
Manchmal reicht ganz, ganz wenig.
Manchmal
ja, genau.
Aber hey, synchron mein, und perfekt.
Ja.
Das
war mein Breakdance-Moment auf jeden Fall.
Sehr gut.
Vor allem der Feis, der ja auf der anderen Seite war, weil er hat es ja bis ins Finale geschafft, der war ja in der Band. Der hat uns halt erzählt, dass der Choreograf später dann in diesen Bungalows kam und hat gesagt, wir haben da so ein paar Jungs auseinandergenommen. Ja. Ich gesagt, okay, das kann man so sehen und das kann man auch so sehen. Ja. Ich glaube, wir wären an dem Abend Weltmeister geworden. in Punta Palace.
Wenn man das Punta, so. Wenn wir die Zuschauer gefragt hätten, auf jeden Fall, ja.
Nee, aber das ist okay. Nochmal die kleine Geschichte am Rande.
Ja.
Also das war mein Breakdance-Moment, weil ich habe immer noch mal so eine Grätsche ausgepackt. Das würde ich heute auch nicht mehr machen beim Tanzen, aber es ist...
Konntest du wieder aufstehen danach?
Das ging damals noch, ja. Aber viel mehr war da auch nicht mehr drumrum. Ich habe so ein bisschen Cripwalk-Ding, aber das war auch kein Breakdance. Also von daher muss ich mich daraus zurückziehen vom Tanzen. Das war eher so, ich lasse mich mit der Musik gehen. Das aber
ja, ich wollte das immer tatsächlich, ich gebe es aber offen zu, das war auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, da muss man einfach...
Was anderes machen.
Nicht, dass ich körperlich nicht fit war damals, aber mir war es einfach nicht zu, ich will auch nicht sagen, dass es mir zu anstrengend war, aber ich dachte mir so, boah, okay, nee, ich habe, glaube ich, einmal in der, weiß ich nicht, fünften Klasse gab es irgendein, also ich wurde mal von einer, das war damals meine erste Freundin, von der wurde ich gezwungen, den kompletten Dirty Dancing Tanz.
Du weißt schon, das ist kein Breakdance.
Ich weiß, das hat nichts mit Breakdance zu tun, nein, aber das war für mich, da war für mich mit Tanzen dann vorbei, weil ich wurde gezwungen, den zu lernen und den haben wir dann bei einem Schulfest aufgeführt. So, und kannst da.
Du noch?
Ja, klar, kenn ich den noch. Ich tanze den jeden Abend vorm Spiel, bevor ich einschlafe. Das musste ich machen und im Zusammenhang damit gab es noch, es gab damals diesen Footloose, diesen Tanzfilm. Ja. Ne? Und auf den Song gab es auch eine Choreo. Ich glaube, dass die wahrscheinlich auch in der Bravo irgendwie war. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Das habe ich dann auch beim Schulfest aufgeführt. Das war meine großen...
Gibt es davon Videos?
Zum Glück gibt es keine Videos.
Heutzutage jetzt super.
Ich fände es witzig, wenn es geben würde, ja. Also irgendjemand hat es bestimmt gefilmt mit so einer riesen Videokamera damals wahrscheinlich. Aber da habe ich gemerkt, Tanzen ist nichts für mich. Also ich gucke da gerne zu und ich habe größten Respekt. Ich fand es auch immer geil. Also es gab auch früher noch so ein bisschen die Phase, wenn man irgendwo abends feiern war, gab es manchmal so 2, 3 Jungs, die das können. Dann gab es doch mal einen kleinen Kreis. Und wenn man dann hat man sofort gesehen, dass wenn das jemand ist, der das kann, so, dass der das kann. Und das war schon immer, fand ich schon immer sehr beeindruckend. Und ich muss auch, genau, stimmt, es gab noch so eine Phase, ich habe ja viel Basketball gespielt, es gab so diese ganzen Streetball-Turniere, die es noch gab. Und da war auch Breakdance schon immer noch mal so ein Show-Element. Nur auf dem Center Court, dass dann halt die Crews gebucht wurden, die da getanzt haben. Wie heißt denn diese, es gibt eine, die sind immer noch aktiv, also gut, vielleicht nicht mehr die Jungs selbst, weil die zu alt sind, aber wie heißt denn diese Crew? Es gibt eine...
Die aus Berlin oder die aus...
Meine schon. Die immer noch aktiv
Flying
sind.
Flying Steps, meinst du?
Flying Steps auf jeden Fall. Ne? Die sind, haben die nicht auch mal irgendwann so ein ganz großes, wie so ein Musical oder so?
Die haben so ein Musical gemacht gehabt, ja.
Auch,
das
ne?
Das waren die, ja.
Das war Flying Steps, ne?
Mhm. Genau. Das waren die Flying Steps, ja.
Die sind ja schon immer noch, also die haben auch, glaube ich, immer Nachwuchs.
Die sind immer noch aktiv, ja. Ja, aber wie gesagt, Nachwuchs,
genau.
Die macht das dann immer wieder, ja.
Aber da, glaube ich, die Jungs, die das gegründet haben, haben das irgendwie auch immer angeleitet,
ja,
dass
ja,
das,
die
das,
haben
das weitergeht,
immer
angeleitet, ne?
Ja.
Ja. Ey, ich sag mal an meiner Stelle, es war auf jeden Fall, wie Tobi schon sagt, man könnte stundenlang zuhören und es gibt wahrscheinlich immer noch tausende von Geschichten, die wir nicht angesprochen haben, die wir erzählen könnten.
Ja, es gibt auch viele Geschichten, die wir nicht erzählen können.
Ja,
oder wollen.
Den Satz wollen wir, den
wollen
wir hören.
Oder sollten. Ey, ich sag auf jeden Fall an meiner Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ist auf jeden Fall ein wunderschöner zweiter Teil von der eventuell noch weitergehenden Serie hier. Bevor Tobi zu seinen letzten Worten kommt, überlasse ich natürlich euch gerne noch mal letzte Worte für heute, wenn ihr noch was loswerden wollt. Dein Vocal House Track kommt wahrscheinlich bald, in 3, 4 Jahren, hast du gesagt?
Ja, da arbeite ich dran. Ja. Also das ist fest geplant.
Ja.
Ich werde höchstwahrscheinlich ein kleines Tonstudio mir zurecht basteln und dann...
Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ich kenne mich
loslegen. Werde ich loslegen. Ja, irgendwie muss ich ja das, was ich über die Jahrzehnte angesammelt habe,
ja, das muss raus.
Sounds und Beats, ja, das muss ich ja irgendwie kreativ umsetzen.
Ja, das muss in die Welt.
Du weißt schon, dass er Tonstudios gebaut hat, als er noch in die Windeln gemacht.
Ja, ja, natürlich, deswegen habe ich gesagt, falls er Hilfe braucht. Hat die Ironie erst nicht verstanden. Ne?
Doch, Mann, aber ich wollte das nochmal sagen.
Ja, okay,
das
danke.
Wollte ich sagen.
Ja, aber heutzutage braucht man ja nichts Großartiges.
Nee. Ja. Eigentlich nicht.
Also mein Wort ist an die Kids, die heute immer noch tanzen, immer weiter so, immer weiter tanzen, nicht aufhören.
Sehr gut.
Ja.
Tobi, deine ehrenvolle Aufgabe für heute.
Ja, wie immer.
Wie immer.
Ich möchte mich auch erstmal bedanken, weil ich fand es total interessant. Also wie Steve auch schon gesagt hat und ich auch schon mal gesagt habe, ich hätte jetzt auch noch stundenlang zuhören können, weil es sind immer noch 1000 Fragen und ich habe immer so in meinem Kopf so Bilder vor mir, wahrscheinlich auch im Nachgang noch mal ein bisschen recherchieren werde, was ich im Vorfeld vielleicht nicht gemacht habe. So in dem Umfang, weil ich mir die Geschichten noch erstmal anhören wollte. Also, aber auch vielen Dank, dass ihr hier wart, weil, ne?
Ja, danke auch. Danke, dass wir auch hier sein durften.
Natürlich.
Ich bin immer so, also ich weiß es sehr zu wertschätzen, wenn Menschen hier sind und die Geschichten erzählen und ich Teil dieses Gesprächs sein darf. Das ist das, was mich hier in diesem Podcast auch am meisten, mir am meisten bedeutet, weil jetzt auch, wenn ihr zwei da sitzt, ihr Teil einer solchen Geschichte seid und einfach hier mit uns drüber sprecht, das weiß ich sehr zu schätzen und es macht mir sehr viel Spaß und das nehme ich auch immer wieder mit. Ja, und jetzt zu meinen berühmten letzten Worten. Ich möchte auch mein Wort an die Kids richten, aber mit dem, was wir eben gerade gesagt haben. Wie soll ich das jetzt mal ganz diplomatisch anfangen? Die Welt besteht nicht nur aus dem Internet. Ich weiß, das gehört jetzt, das ist vielleicht erstmal nicht so naheliegend, aber wir haben vorhin drüber gesprochen, es findet so viel im Internet statt und man hat so viele Möglichkeiten, sich Sachen anzugucken und so Sachen zu lernen und Sachen zu machen. Und man guckt so viele Sachen, dass man darüber oft vergisst, die Sachen dann letztendlich zu machen. Und das ist das, was schade ist. Man sollte die ganze
viel mehr Zeit dann, deine Zeit, wo du was machen solltest, verbringst du die Zeit, indem du immer noch weiter guckst.
Genau, dann bleibt komplett hängen. Also ich kenne es von mir selbst auch, ich verliere mich auch hin und da mal. Aber ich finde, man muss mehr machen. Man sollte das Ganze nutzen, um keine Ahnung, zu lernen, zu machen, sich Inspiration zu holen, andere anzugucken, was machen andere, was kann ich machen, wo sind meine Talente, wo sind die Sachen, die mir Spaß machen. Man hat ja viel mehr die Möglichkeiten, ich weiß noch, ich wurde damals ins Judo geschleppt, ins Taekwondo geschleppt, ins Fußball geschleppt. Ich habe letztendlich gar nichts gemacht, bis ich irgendwann mal doch Fußball gespielt habe.
Tobi, oder so. Ich möchte mal ganz kurz reingrätschen. Du hast was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar, wo sind meine Talente? Ich habe sehr viel erlebt, wo Jugendliche nicht wissen, wo ihre Stärken sind, wo ihre Talente sind. Das ist auch ganz normal, ja, bei Achtklässlern, Neunklässlern oder die Realschulabschluss gemacht haben oder die auch Abi gemacht haben. Die können sich nicht selber einschätzen. Wo sind meine Talente? Wo sind meine Fähigkeiten? Oder was sind die Themen, die mir Spaß machen, die ich auch mit einer Leichtigkeit mache. Ja? Ich sage immer wieder, macht das, was euch Spaß macht, was euch leicht fällt, und jagt nicht hinter irgendwelchen Synonymen her, die euch von außen herangetragen werden. Ja, wenn, sagen wir mal, ein Freund von dir irgendetwas toll findet, sagen wir mal einen Beruf, ja, dann ist das ein Beruf für deinen Freund, nicht für dich, weil deine Fähigkeiten sind vielleicht ganz woanders. Ja, deswegen nimm dir die Zeit als Jugendliche, mach dir mal Gedanken, was fällt dir leicht, wo sind deine Talente, mit was würdest du dich gerne beschäftigen, aber ohne die Einflüsse von außen mit einzukneten, sondern du musst dir selber ehrlich sagen, Moment mal, das und das und das habe ich gehört von meinen Freunden, aber das ist nicht mein Thema. Ja, ich muss den Weg für mich selber finden. Ja, das ist ganz wichtig für die Jugend von heute, dass die sich frühzeitig selber erkennen. Du hast gesagt, meine Eltern haben mich überall hingeschleppt und das mal probiert und das mal probiert und das mal probiert.
Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, es war ein bisschen blöd gesagt, aber sie haben mir die Möglichkeit gegeben, das
zu machen. Ja, aber
das war, ja. Genau. Ich weiß, was du meinst. Die müssen rausfinden, was will ich und nicht, was die wollen die anderen.
Genau. Ich habe erst mit 25, 26 Jahren gemerkt, wo meine Fähigkeiten lagen. Ich habe viel Spaß gehabt, ja, aber ich bin ein kreativer Mensch, habe es aber erst mit 25, 26 Jahren festgestellt, in welche Richtung ich gehen möchte, und habe eventuell auch viel Zeit verloren. Damit die Zeit nicht verloren geht, ja, die Jugendlichen sollen natürlich ihre Erfahrungen machen, überall da mal reinschnuppern und hier mal reinschnuppern. Das macht auch Sinn, aber früh genug festlegen, was macht mir Spaß, wo sind meine Fähigkeiten, wo sind meine Talente. Die Jugendlichen müssen sich oder sollten sich im früheren Stadium klar werden und nicht so viel Zeit mit Unsinn. Ich krieg jetzt, Unsinn war vielleicht
du weißt schon, wo falsches wir über die letzten zwei,
aber
zwei
mit Stunden etwas, haben. Womit, genau, aber nicht mit Sachen sich beschäftigen,
die Zeit verschwenden.
Wo sie sowieso keinen Spaß daran haben.
Ja, es ist ja auch viel, ich sag's immer so, Müll. Das ist aber meine Meinung. Aber es ist vieles, was wirklich zum Zeitvertreib da ist und nicht um sich, wie du jetzt sagst, dem ich voll ganz zustimme, nicht um sich selbst irgendwie zu finden oder sich weiter zu entwickeln. Ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass man sich die Zeit vertreiben muss zwischen, das gehört doch einfach dazu. Aber was du gesagt hast, es gibt heute die Möglichkeit, einfacher viele Erfahrungen und Dinge zu sehen und zu bekommen. Ich finde das, ich sehe das trotzdem als Vorteil, weil man leichter an Informationen und so weiter rankommt, aber vielleicht unter der Vorbehalt, beziehungsweise, dass man schaut, was will ich wirklich selbst für mich oder was wollen mir andere erzählen, weil das ist ja, da können wir noch eine ganze Staffel von machen, wie die Leute beeinflusst werden durch alles Mögliche, aber darum geht's mir gar nicht, mir geht's einfach nur darum, dass man das alles, was man jetzt als Angebot und Möglichkeiten hat, dass man das auch nutzt, um sich selbst zu finden und nicht um sich darin zu verlieren. Vielleicht kann man das so abschließen.
Ja.
Selber finden, anstatt sich darin zu verlieren, das dürften meine letzten Worte sein.
Das hast du schön gesagt.
Cowboy, Cowboy Schorle.